Star Wars.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen Verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch rollenspielnahe Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback bedanken. Heute habe ich Lanze und Schmeiße zu Gast. Gemeinsam reden wir über Star Wars. Eines vorab, wir haben diese Episode kurz vor Veröffentlichung von Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker, also dem aktuellen letzten Teil der Star Wars Saga, aufgezeichnet. So, aber nun zum Thema. Und heute habe ich wieder in Lanze und in Schmeiße bei mir.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
Heute haben wir das Thema Star Wars. Jetzt so kurzfristig vor der Episode 9, die dann endlich ins Kino kommen sollte. Was ist Star Wars? Star Wars ist ein bisschen mehr als wie nur drei Kinofilme, die es ursprünglich gegeben hat. Ein paar Serien, ein paar Bücher, ein paar Computerspiele und ein paar Rollenspiele. 1977 ist ja der erste Kinofilm im Sinne von Krieg der Sterne ins Kino gekommen und hat diese Star Wars-Ära losgetreten. Wenn wir das jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen, wie oder was reizt euch an Star Wars grundsätzlich einmal im Vergleich zu anderen großen Trademarks?
Das ist eine sehr umfassende Frage eigentlich, auf die man nicht einfach antworten kann. Was man vielleicht sagen muss, ist das, dass Star Wars halt sehr anders ist wie alle anderen Trademarks und auch sehr stark, man kann sich darüber unterhalten, ob das jetzt originär ist oder nicht, ja. Aber viele Leute sagen, und dem hänge ich auch durchaus an, dass Star Wars eigentlich ja nicht Science Fiction ist. Also während wir andere Phänomene haben, natürlich das bekannteste Star Trek, wo es letztlich darum geht, wie entwickelt sich die Gesellschaft unter dem Einfluss von Technologie, tritt in Wirklichkeit bei Star Wars die Technologie und auch die anderen Wesenheiten, also die Außerirdischen, fast in den Hintergrund. Es ist einfach eine Welt, wo es halt Dinge gibt wie Blaster, wie Raumschiffe, aber ich glaube, man könnte die Geschichte von Star Wars auch in einer anderes Setting, vielleicht in einem Mittelalter-Setting, ebenfalls letztlich versetzen und es würde der eigentlichen Geschichte, nämlich wenn man sich die ursprünglichen Filme anschaut, dieser Heldenreise vom Luke Skywalker eigentlich nicht viel ändern. Und es ist, wenn man sich die Episode 1 bis 3 anschaut, Episode 4 bis 6 und jetzt dann auch Episode 7 bis 9, geht es eigentlich, das jetzt zu kritisieren ist oder nicht, geht es eigentlich ja immer um das Service. Es geht um Beziehungen sehr stark und um Entwicklungen von Charakteren, die dann halt zwischen dem Guten und dem Bösen so in die Richtung irgendwie ihren Weg wählen, kann man fast sagen. Und dieser Aspekt des, wo man fast sagt, Fantasy mit verschiedensten Kreaturen und so weiter, das zeigt sich meines Erachtens sehr gut, nicht zuletzt jetzt auch damit, dass es ja die Jedi-Ritter gibt, die halt mit Lichtschwertern kämpfen und ich glaube, die Jedi und vor allem das Lichtschwert ist, oder Laserschwert, wie man es manchmal auch nennt.
Nur nicht, wenn man es sehr ehrlich hast.
Genau, also wenn man es nicht ganz genau nimmt. Das ist eigentlich was, wo jetzt für die Popkultur, muss man trotzdem sagen, was Neues geschaffen worden ist. Also ich glaube, dass es wenige Dinge gibt, die so ziemlich alle Menschen kennen, so nämlich auch von der Popkultur her. Und das sind Vulkanier, das sind die Jedi und das sind Lichtschwerter. Und manchmal versetzen es die Personen auch in eine Welt, was mir Science-Fiction-Fan immer ein bisschen problematisch aufstoßt. Aber ich glaube, was der Mr. Spock ist, jetzt von Star Trek, und was ein Lichtschwert ist, das weiß so ziemlich jeder. Also da hat auch jeder eine Vorstellung davon. Alles andere, ja.
Das heißt, im Endeffekt, wenn man jetzt zum Beispiel in King Arthur und die Ritter der Tafelrunde hernimmt, dann würde das ähnlich fungieren.
Es ist letztlich aus meiner Sicht eine ähnliche Heldenreise, wo es eben auch darum geht, dass man da ist, ja, vielleicht sogar ähnlich. Ich meine, ich würde es jetzt nicht literaturwissenschaftlich diskutieren, ja, fehlt mir auch die Kompetenz dazu, aber In Wirklichkeit, es geht, so wie bei der Artus-Sage, wie auch letztlich dann bei Star Wars, auch um diesen Vater-Sohn-Konflikt. Wobei interessanterweise ja die Artus-Sage ja eher in der Episode 7 sich widerspiegelt, wo der Kylo Ren, also der Ben Solo quasi, der Sohn vom Han Solo, wo der Han Solo halt zu den Guten gehört und der Kylo Ren halt eher zu dem, also mehr mit Mordred vergleichbar ist.
Ja, für mich war Star Wars auch immer irgendwie so die Neuauflage der klassischen Sagen, Märchen, Mythen und Legenden in einem modernen Gewand.
Definitiv. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut bei der Episode 6 mit diesem Schlunter, ich glaube, da gibt es ja bei der Odyssee gibt es ja die Charybdis, dieses eine Wesen. Also es gibt schon Anlagen. Nur muss man dazu sagen, ich glaube, dass das halt wir im letztlich westlichen Raum, aber auch im östlichen Raum, halt einfach eine gewisse Anzahl von Themen haben, die sie in Sagen und Geschichten widerspiegeln. Mhm. Also ich glaube, wenn man suchen möchte, dann findet man das. Das ist so, wie wenn man beim Dan Brown versuchen würde, einen Bibelcode herauszulesen, was ja auch meines Erachtens nur dem geschuldet ist, dass halt unsere Grammatik gewisse Regeln hat und wir endlich viele Buchstaben haben. Also kann man irgendwie einen Code herauslesen, was man möchte. Also ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, aber es ist natürlich beeinflusst. Was für mich sehr interessant ist eigentlich das, sind also die Wechselwirkungen, wenn man sich anschaut, was Star Wars dann wieder beeinflusst hat, weil zumindest zu meiner Lesart nach oder meiner Sichtweise würde es zum Beispiel die klassische Battlestar Galactica Serie nicht geben, wenn es nicht Star Wars gegeben hätte.
Sind die später rausgekommen?
Ich glaube, dass
sind die etwas nach Star Wars rausgekommen und die haben sich auch den John Dykstra geschnappt für die Kameraführung damals. Deswegen haben gewisse Sachen bei Battlestar Galactica relativ gut ausgeschaut und bestimmte Sachen eher nicht so gut.
Ich kann mich nur erinnern, dass die Science-Fiction-Filme, die vor Mitte der 70er Jahre gewesen sind, komplett einen anderen Stil gehabt haben, generell, alles was Amerika und England erschaffen worden ist. Und mit Star Wars Episode 4 dann einen kompletten Einschnitt gemacht hat und dann einfach diesen Science-Fiction-Flair im Fernsehen gebracht hat.
Ich habe heute noch ein Interview gesehen vom Mark Hamill, wo er gemeint hat, damals, wie er zur ersten Audition gegangen ist, von wegen Star Wars, was ist denn das? Ja, so Science-Fiction-Film. Ja, cool, sowas wie Flash Gordon. Also das waren eher diese Campy-Sachen, die eher witzig waren oder halt nicht ganz so ernst gemeint. Wobei George Lucas ja auch gemeint hat, er macht eigentlich einen Film für Kinder. Das hat dann für Kinder aller Altersklassen. Aber das war wirklich komplett was anderes, außer eventuell Space Odyssey 2001. Mhm. Der war durchaus seiner Zeit weit voraus.
Das ist sowieso komplett was anderes, ja.
Wobei der sehr stark, glaube ich, einen philosophischen Ansatz gehabt hat und nicht so den Entertainment-Ansatz. Was ich zum Beispiel mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist, dass er zum Beispiel Star Wars eigentlich auch der Grund ist, dass sich Star Trek dann von der Serie wirklich in die Filme bewegt hat.
Wegen dem Erfolg von den Kinofilmen wahrscheinlich.
Ja, also wenn man gemerkt hat, man kann mit dieser Art von Genre wirklich Personen ins Kino bringen. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Das hat sich auch wesentlich beeinflusst letztlich. Aber also es stimmt schon, also diese Weltraumkämpfe, wie man dann bei Battlestar Galactica sieht, also mit diesen Dogfights und so weiter, die ja dort fast nur besser sind, also oder fast nur, wie soll ich sagen, realistischer ist schwierig zu sagen, aber
Bei der neueren Galactica-Serie auf jeden Fall. Ja, die sind etwas realistischer angekommen.
Aber die neue Galactica-Serie, also die aus 2004, glaube ich, Ronald D. Moore, das ist ja wieder was ganz anderes, weil die sehr stark das real-militaristisch ausgelegt haben, während die alte Serie ja schon noch eher fantastisch war und mit Roboter, die glitzern, wie das C-3PO und den Schwerter haben und so weiter. Also das habe ich auch sehr interessant gefunden, dass das mit Star Wars so dieser Nahkampfaspekt mehr in die Science-Fiction gerückt ist, eben durch die Lichtschwerter. Das hat es vorher nicht so gegeben. Also vorher hat es halt einfach Laserschwerter, Blaster gegeben oder halt irgendwelche Schusswaffen und dann sozusagen ist das eigentlich erst richtig aufgekommen, dass man sagt, man verwendet jetzt irgendwelche Energieklingenwaffen, obwohl das Konzept, glaube ich, müsste es schon vorher gegeben haben.
Ja, das Konzept von Nahkampfwaffen in der Science Fiction gibt es vorher, glaube ich, nur bei Dune. durch ihre Schütttechnologie, wo du nicht durchschießen kannst. Und quasi nur die langsame Waffe durchdringt den Schild. Das heißt, die haben in den Nahkämpfen Dolche und Kurzschwerter eingesetzt.
Wobei das wieder sehr spannend ist, wenn man sich den alten Dune-Film anschaut. Ende 2020 soll ja ein neuer kommen, habe ich gestern erfahren, wenn man sich den alten Dune-Film anschaut. Das ist ja wieder so spannend, weil das dort eigentlich die Energiewaffe oder der Schild ist. Während bei Star Wars das halt dann, es gibt eigentlich keine Energieschilde im klassischen Sinn, also keine persönlichen Schilde, sondern da gibt es halt dann das Schwert, das Lichtschwert. Also es ist ein ganz anderer Zugang irgendwie. Wobei das bei Dune auch wieder ganz anders erklärt worden ist. Eben die langsame Waffe durchdringt den Schild und dann man kann nicht mit einem Laser auf den Schild schießen, weil sonst schlimm und so. Ja, aber es stimmt schon. Also Dune gehört auch, wobei Dune jetzt, wenn man sich so die großen Settings anschaut, die eindeutig sind Star Trek, Star Wars und so, dann ist halt Dune weit auf dem dritten Platz abgeschlagen. Also es gibt da sehr, sehr gute, hartnäckige Fangemeinde, aber Dune ist halt, hat auch nie so viel Aufmerksamkeit gesehen jetzt in der breiten Öffentlichkeit. Es ist die Frage, wie es jetzt wird, 2020 dann. Aber die sind über einen Film, zwei Miniserien, einige Computerspiele, halt die Buchserie, was natürlich der Kern ist, und wenige, und ich glaube eine Comic-Adaption vom Kinofilm sind denen jetzt hinausgekommen. Wenn man sich anschaut, sowohl bei Star Trek wie auch bei Star Wars, gibt es einfach hunderte Comics, hunderte Bücher. Bei Star Wars war es sehr lange wirklich auf die Filme zentriert. Nur mittlerweile haben wir auch, also ich glaube, mehrere Serien, mehrere Filme. Also das ist, wobei es interessant ist, also weil das Genre einfach anders ist, wie es sich entwickelt hat. Bei Dune kommt das Ganze aus einer Buchserie, die wirklich darauf ausgelegt war, dass es eine Buchserie ist. Star Wars war von vornherein eine Kinofilmserie, wo sie dann aus dem alles andere entwickelt hat. Star Trek war eine Fernsehserie, aus der sich dann der Rest entwickelt hat. Mhm. Das sind jeweils drei eigentlich sehr unterschiedliche Zugänge.
Wobei man auch sagen muss, Dune zum Beispiel war gerade in der Computerspielindustrie mit einem Teil Vorreiter eines ganzen Genres. Dune 2000 war im Prinzip...
Nein, Dune 2.
Dune 2.
Oder hat es Dune 2 geheißen?
Nein, es gibt Dune 2, ist sozusagen Command & Conquer gewesen, mehr oder weniger.
Das genau, war die Vorläufer. Die
genau. Vorläufer und Dune 2000 war dann ein Abort von Command & Conquer. Okay.
Also das ist die neueste Version. Es ist schon so lange her.
Ja. Generell ist es aber auch so, von den Büchern her, lässt sich das glaube ich auch nicht so einfach umsetzen, weil Dune wesentlich politischer und philosophischer ist als jetzt Star Trek oder Star Wars, wo es doch wesentlich mehr Action gibt. Wobei Star Trek finde ich da immer, zumindest die älteren Sachen, ein bisschen einen ganz guten Mittelweg zwischen Action und Philosophie.
Wobei es ist eigentlich, muss man auch dazu sagen, es ist der Zugang ein ganz anderer. Also während Dune man heutzutage einem jungen Menschen erklären würde, das ist wie Game of Thrones im Weltall, das stimmt ja eigentlich auch nicht, weil der, sage ich mal, Space Opera-Anteil bei Dune sehr gering ist. Mhm. Also da gibt es im Wesentlichen keine Weltraumkämpfe. Es spielt sich alles immer auf Planeten ab. Der Weltraum ist zwar da, aber es ist eigentlich nur ein Vehikel.
Ein verbindendes Element zwischen zwei
Orten. Genau. Während, wenn man sich Star Trek anschaut, das nimmt diesen Science-Fiction-Aspekt sehr ernst. Also wie entwickelt sich Gesellschaft? Das ist ja eigentlich, wenn man sich die Originalserie anschaut mit Kirk, da geht es ja eigentlich stündlich relativ wenig um Action, sondern da geht es wirklich nur, sie landen auf einem Planeten, wo die gesellschaftliche Entwicklung in diese Richtung gegangen ist. Da ist es dann eigentlich egal, was die für technische Entwicklung haben, ob die jetzt anders ausschauen wie Menschen, sondern da geht es eigentlich um diesen gesellschaftlichen Aspekt. Und ansonsten ist das sehr stark, wie soll ich sagen, fast eine navale Space Opera. Also die haben keine Fighter. Also das Konzept von Jägern gibt es im Star Trek-Universum, glaube ich, bis zum Ende der zweiten Staffel von Discovery, der aktuellen Serie, gibt es nicht. Also dort haben sie das erste Mal wirklich einen Kampf, wo auf der einen Seite die großen Schiffe sind und auf der anderen Seite die kleinen Fighter. Aber sonst ist es immer nur Schiff gegen Schiff, also fast wie Segelschiffe. Ja. Während bei Star Wars das halt ganz anders ist. Also da hat man große Raumschiffe, aber die wirklich interessanten Dinge sind halt die Dogfights. Also wenn ich jetzt sage Sternenzerstörer, ja, ist bekannt. Aber wenn ich sage X-Wing oder TIE-Wing oder TIE Fighter, dann... Darf nicht TIE-Wing Fighter sagen, sonst gibt es einen Aufstand auf Twitter.
Nein, für sowas gibt es eine eigene Raumschiffkategorie bei Star Wars, das sind die Uglies. Das sind Schiffe, die zusammengeschlacht sind aus verschiedenen Ersatzteilen.
Naja,
da gibt es dann die Kombination.
Gibt es bei Star Trek auch, aber.
Ja.
Aber trotzdem, also das ist halt irgendwie, also auch vom Zugang her was ganz was anderes. Wobei jetzt eher das Gefühl habe, gerade bei Star Wars, wenn man jetzt wieder ein bisschen diese Fantasy- und Märchenwelt-Dinge strapaziert, dann sind sie halt im Prinzip halt einfach die Rosse von denen. Also dann ist halt, der X-Wing ist halt quasi das Streitross vom Luke Skywalker und ist jetzt eigentlich nicht ein Raumschiff dann im klassischen Sinn. Also dann macht es auch wieder Sinn, mehr oder weniger. Aber man muss trotzdem sagen, dass zum Beispiel jetzt bei den Star Wars-Raumschiffe wesentlich mehr ikonische Raumschiffe dabei sind, wie bei Star Trek zum Beispiel. Also wenn man jetzt sagt, Star Trek, welche Raumschiffe kennst du, dann kommt Enterprise und dann ist bei den meisten Leuten relativ schnell aus. Aber wenn ich frage, welche Raumschiffe kennst du bei Star Wars, da fallen die meisten Leute sicher 4 bis 5 ein.
Ja. Ja. Es gibt ja nicht so arg viele Varianten bei den Raumschiffen bei Star Trek, weil die meisten
stehen für Volk.
Ja, erstens, die meisten Völker haben wirklich ihren eigenen Stil, beziehungsweise die Föderationsschiffe sind alle auch sehr ähnlich, mit Untertasse, 2 Pylonen und einem Rumpf in unendlich vielen Varianten.
Genau. Was auch das Star Wars-Universum in Wirklichkeit in dem Punkt einfach interessanter macht. Also,
ja, vor allem, was mir bei Star Wars auch immer sehr gut gefallen hat, ist, dass alles, vor allem die Schiffe und vor allem auch die Rebellenschiffe, alles wegen sehr gebraucht ausschaut. Das macht es von der Optik einfach irgendwie realistischer.
Es ist eindeutig nicht so Hochglanz, die ganze Sache.
Star Trek ist sehr Hochglanz im Vergleich.
Natürlich, das passt da in die Welt in Wirklichkeit. Mhm. Beziehungsweise, was halt auch ist, dass bei Star Trek zum Beispiel wieder trotzdem sehr viel Zeit in die Serien, und ich sage das als großer Star Trek-Fan, trotzdem immer sehr viel Zeit in Richtung Technobubble verschwendet. Also irgendwelche teils ein bisschen obskuren Theorien aufgestellt. Bei Star Wars, da wird das als gegeben hingenommen. Also da gibt es einfach Raumschiffe, da gibt es was Schwebendes, da gibt es Antigrav, da gibt es Lichtschwerter und so. Und das ist in der Urfassung, also wenn man jetzt, und die Urfassung ist für mich einfach Episode 4 bis 6, da war das eigentlich egal, wie das jetzt funktioniert.
Ich finde, das verdurrt auch bei Star Wars einiges an dem ganzen Aspekt, wenn man die Sachen versucht zu erklären. Hat mir damals zum Beispiel die Midi-Chlorianer als Erklärung für die Macht so aufgestoßen.
Die Midi-Chlorianer, glaube ich, wollte ich nämlich auch gerade sagen, die Midi-Chlorianer, glaube ich, mit denen haben viele Leute ein Problem, weil es einfach das Ganze ein bisschen entzaubert. Ich habe zum Beispiel was Interessantes gehört irgendwie, das ist nicht ganz meine Meinung, aber wenn man sich Rogue One anschaut, Rogue One geht es im Prinzip darum, dass der Vater von der Protagonistin, der letztlich einen Todesstern designt hat, ihr verrät, dass es einen bewussten Konstruktionsfehler gegeben hat und damit man das Ding eben mit dem Luftschacht sozusagen sprengen kann. Ja. Mhm. Und ein Bekannter von mir hat einmal gesagt, sehr nett, er hat gesagt, das ist eigentlich arg, weil das die Leistung vom Luke Skywalker, also mit der Macht, dann zum Schluss, der da wirklich in diesen schmalen Luftschacht hineintrifft, ja, eigentlich sehr stark verkleinert.
Naja, trotzdem treffen musst du mal. Und das ohne Computer.
Ja, natürlich. Ja. Ich habe es ganz stimmig gefunden. Darum, also, wie wir im Vorgespräch ein bisschen geredet haben, was ist jetzt Star Wars? Also, ich gehöre da wahrscheinlich zu die eher Oldschool-Menschen, die halt wirklich sagen, okay, 4 bis 6, das ist für mich im Kern Star Wars. Ja. Und das Einzige, was ich persönlich noch dazu nehme gerne, ist wirklich Rogue One, weil der Rogue One von allen Filmen, die seit der Episode 6 herausgekommen sind, für mich der authentischste Star Wars-Film war.
Ja, auf jeden Fall. Der war. Und er hat eine Spitzenüberleitung auf Episode 4.
Das auf jeden Fall, ja.
Also.
Weil die Episode 1 bis 3, das ist halt viel CGI, viel Effekte und so weiter. Aber von der Geschichte her, ja. Und ich muss sagen, also. Gerade die Episode 7 war halt irgendwie more of the same. Sie haben einen größeren Todesstern.
Und ja, der war ein bisschen lauwarm. Also war jetzt nicht wirklich was Neues, aber das alte halt so ein bisschen auf Oldschool. Episode 8 möchte ich jetzt gar nicht so erwähnen, weil der war als Film einfach schlecht.
Ja, da haben wir einfach Konzepte nicht gegriffen.
Ja.
Schlichtweg.
Das ist.
Und wir erwähnen jetzt nicht irgendwelche Ausflüge mit kleinen Jäger, die schneller sind als wie große Raumschiffe, die mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen und. Und schon gar nicht irgendwelche schwebenden Frauen, die dann plötzlich wieder zum Leben erwachen.
Ja, wie gesagt, da gibt es viele Sachen, die mir bei dem Film aufgeschossen sind.
Ich möchte zu Episode 7 nur sagen, Fun Fact, dieser Planet da, also dieser neue Planet Killer mehr oder weniger, das ist ja die Starkiller Basis, weil ich weiß. Und die Starkiller Basis ist ja der ursprüngliche Name des Todessterns im Konzept.
Nein, eigentlich nicht.
Doch.
Der ursprüngliche Name vom Luke Skywalker war Luke Starkiller.
Genau.
Ja, Entschuldigung, danke, ja genau. Die Starkiller Base war, glaube ich, eine Festung auf einem Planeten.
Ah, okay.
Es gibt nämlich mittlerweile von, ich glaube, Dark Horse Comics gibt es quasi das Star Wars, heißt es, das ursprüngliche Konzept des Filmes, was damals ein einzelner Film war, der insofern recht lustig ist, weil also eine Sache dort wahnsinnig inflationär verwendet wird und das sind Lichtschwerter. Also dort haben alle Lichtschwerter. Also da gibt es dann eine Szene, wo Stormtrooper auf irgendwelche so Tiere reiten, die haben alle Lichtschwert. Dann ist zum Beispiel dort die Person vom Darth Vader, also was dann einmal der Darth Vader wird, beziehungsweise auch der Luke Skywalker, in mehrere Personen aufgespalten. Das ist ganz spannend. Und was mir eigentlich sehr gut gefallen hätte, dann auch in die Filme, der Showdown findet nicht auf Endor statt, sondern auf Kashyyyk. Und das war ja, soweit ich einmal gehört habe, auch die ursprüngliche Planung für Episode 6, dass in Wirklichkeit dieser Endkampf mit dem Todesstern nicht auf Endor stattfindet mit den offenbar gut verkaufbaren Ewoks, sondern auf Kashyyyk mit den Wookies. Und das hätte mir fast besser gefallen. Also das
Ja, das Konzept mit den Soldaten mit lichtschwertähnlichen Waffen ist ja dann mit Episode 7 gekommen.
Ja, genau. Beziehungsweise so Energiewaffen, die Lichtschwerter abwehren. Mhm. Man sieht da in den alten Konzeptzeichnungen vom Ralph McQuarrie, sieht man auch sehr viele Personen mit Lichtschwertern rumrennen, teilweise sogar ein normaler Sturmtruppler.
Ich glaube, es war damals eher so, dass man es halt wirklich sehr stark auf diesen fast mittelalterlichen Aspekt geben wollte und dort eben gesagt hat, okay, es haben einfach voll viele Leute so ein Schwert, wie sonst in einem normalen Ritterfilm oder im Setting halt einfach alle ein Schwert haben. Und man hat es dann halt auf die Jedis eingeschränkt, wobei die Jedis an sich und die Macht in dieser Urfassung auch nicht wirklich vorhanden ist. Also gibt es der Force of the Elders, also möge die Macht der Ahnen mit dir sein, sagen sie dort zumindest in dem Comic, aber das war es dann eigentlich auch schon mal. Also das ist nicht uninteressant. Also
das heißt, am Anfang war er im Prinzip nur ein Fighter-Pilot und das war's.
Mehr oder weniger. Also es geht so darum, dass dort halt die, in dem Fall heißen sie eben Starkiller, nicht Skywalker, sondern Starkiller, halt irgendwie alter Adel sind. Also das ist fast ein bisschen mehr in Richtung Dune eigentlich, wie jetzt das, was dann zu Star Wars geworden ist. Aber es ist eine interessante alternative Idee in Wirklichkeit. Wobei, sagen wir es, also, es hat dem Ganzen meines Erachtens trotzdem gut getan, dass dann Star Wars so gemacht wurde, wie es gemacht wurde und nicht mit dieser ursprünglichen Idee.
Es hat ja in der ursprünglichen Fassung die Midi-Chlorianer schon gegeben.
Echt?
Ja, der Lukas hat das dann außer da, soweit ich weiß.
Weil er sich gedacht hat, dass ihm keiner glaubt.
Das weiß ich nicht, aber das Gute bei den alten Filmen war, dass dem George Lucas ein bisschen mehr reingeredet worden ist als bei den neueren Teilen. Wo ihm dann einfach Leute gesagt haben, du George, so funktioniert das nicht, machen wir es vielleicht anders. Und bei den neueren Teilen war es halt teilweise wirklich so, der erste hochheilige George und es traut sich keiner was sagen. So, ja, na gut, machen wir so, ja George. Das ist ein bisschen ein Problem gewesen bei Episode 1 bis 3, dass dann wirklich nur seine Ideen drinnen sind und die sind also zum Teil sehr schräg.
Ich finde den Ansatz grundsätzlich mit dem Adler ja relativ interessant, weil das ist ja seit 100 Jahren im Prinzip fast in dem zweiten Science-Fiction-Buch, dass Adel in der einen oder anderen Art und Weise immer wieder irgendwo aufpoppt, sei es jetzt bei Battletech, sei es jetzt bei Dune oder ähnliches. Und trotzdem hat man sich dann dafür entschieden, dass der Adel komplett rauskommt in Wahrheit. Mehr oder weniger.
Jein.
Weil du hast das nicht mehr so stark, also nicht mehr so repräsentativ im Vordergrund drinnen, weiß es nicht, wie es in die Bücher ist, ich kenne natürlich Kinofilm, aber so der klassische Ritter bis auf die Jedis hat man dann nicht mehr gehabt.
Ja, es hat so verwaltungstechnische Sachen gegeben in der alten Republik, beziehungsweise dann im Imperium die Grand Moffs, die halt einfach dann wirklich Systemverwalter waren, was auch sehr in Richtung Adel geht, dass dann halt, hast du mal dein Landvogt hast, und eben auch die ganzen Verzögerungen bei der Kommunikation, beim Reisen, ermöglichen dann auch durchaus so ein adelsähnliches System, weil es nicht alles so schnell geht.
Jetzt hast du was Wichtiges angesprochen. War das nicht Episode 4, wo es kaum sonst weggeflogen hat, die andere Seite schon gewusst, dass wer kommt? Irgendwo war einmal so ein Thema, wo die Kommunikation schneller war als wie das Licht.
Nein, die Kommunikation ist eh schneller. grundsätzlich. Mhm. Du hast in der alten Republik, die haben so eine Art Internet gehabt, das Holonet hat das geheißen. Mhm. Das ist aber dann vom Imperium größtenteils abgeschalten worden, beziehungsweise nur vom imperialen Geheimdienst oder für imperiale Kanäle benutzt worden. Das hat der normale Bürger hat das nicht mehr benutzen können. Das war ja im Prinzip so wie ein rudimentäres Internet bei uns mit Nachrichten verschicken und so Geschichten oder einfache Holonachrichten verschicken. Das haben sie aber dann angetraut. Und das war wesentlich schneller als Reisen. Mhm.
Das heißt, das ist jetzt schon ein Aspekt, der eigentlich nie mehr im Originalkanon drinnen gewesen ist.
Ja, das kommt eigentlich in die Filme, kommt das nur vor im Imperium schlägt zurück, wie der Vader mit dem Imperator an Bord von seinem Sternzerstörer quatscht. Das läuft übers Holonet. Mhm. Das ist dann quasi Instant-Kommunikation über sehr große Entfernungen.
Wobei mir dieser Aspekt dann, muss ich trotzdem sagen, recht gut gefällt und das auch sehr stimmig gefunden habe. Natürlich haben wir ja Episode 1 bis 3 irgendwie unter Anführungszeichen moderner produziert. Das ergibt sich einfach die Zeichen der Zeit. Mhm. Aber jetzt so dann insofern im Lore das auch zu machen, dass man sagt, na okay, es hat einen technischen Rückschritt eigentlich gegeben durch dieses diktatorische System. Mhm. Das hat für mich schon durchaus Sinn gemacht.
Man sieht es eh heutzutage auch, dass das so funktioniert, dass Diktaturen, wenn es Troubles gibt, einfach mal das Internet abschalten. Afrika. Das ist, ich sage mal, in weiser Voraussicht dieses Konzept gemacht worden.
Ja, aber ich würde das jetzt auch viel breiter sagen, also dass die Republik eigentlich schon jetzt auch fortschrittlicher war, also auch mit den Raumschiffen, also dort hat man das dann wirklich gehabt auf Hochglanz poliert und so und dann ist eben die Klonkriege gegeben, wo es halt auch sehr stark dann auf einmal der Krieg oder der Konflikt dann massenproduziert war und mehr oder weniger die Rebellion lebt dann von dem und beim Imperium hat man so das Gefühl, sie bauen nicht auf der Militärmaschinerie von den Klonkriege auf. Entwickeln die auch weiter, aber es ist halt auch sehr stark einfach, dass man das nimmt, was man hat.
Ja klar, und dass man eher mehr auf den Nutzen schaut, als auf das Aussehen, weil man einfach in Massen produziert. Der typische TIE Fighter muss nicht gut ausschauen, das ist einfach genauso wie die Piloten fürs Imperium ein Wegwerfprodukt. Ja. Darum halten die Dinger auch nichts aus.
Ja, wenn man es mit Masse macht in Wirklichkeit. Ja. Aber das hat man bei den Klonkriegen schon gesehen. Wobei man natürlich sagen muss, ich meine, es ist jetzt nicht nur in-Universe, sondern auch generell, glaube ich, hat man einfach bei Episode 1 bis 3 dann halt auch geschaut, was geht, vom Design her, beziehungsweise von den Computereffekten her. Mhm. Also ich denke da immer an die Szene auf, ich glaube, im Episode 2 ist das, auf Genosha, wo dann diese riesige Schlacht ist von der Handelsföderation mit Druidenarmee gegen die Jedis, die dann die Klonarmee kommandieren, wo dann, was ich für jedes in die Roboter reinrennen, da ist ja nichts mehr real dort.
Also da kommt kein einziger Schauspieler vor.
Ja, das war der größte Kritikpunkt, dass man alles nur wie ILM macht. ILM ist ja grundsätzlich ein sehr guter Firma gewesen, aber das mit den echten Modellen sprengen und so weiter, das war halt das, was dann wieder bei Episode 7 wieder gewerkelt haben anscheinend.
Ja, und das optisch schauen ja die neuen Filme gut aus, da gibt es gar nichts. Wobei man auch nicht unterschätzen darf, wie viele Modelle auch für Episode 1, 2 und 3 gebaut worden sind. Man kennt es halt teilweise nicht so, weil die dann in dem Effektgewitter untergingen.
Ich glaube, dass einfach das ein Zeichen der Zeit war, weil also Episode 1 bis 3, da ist halt einfach geschaut worden, was gegangen ist. Und mittlerweile geht man schon wieder zurück. Wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo einfach auch Fernsehserien schon von unglaublich hohem Niveau produziert werden. Und ja, also ich glaube, dass das wieder anders ist.
Ja, das auf alle Fälle. Wenn wir jetzt einmal, wir sind jetzt grob die ganzen Filme ein bisschen durchgegangen und die Geschichte. Man hört ja immer wieder, es gibt so den Originalkanon und dann nebenbei noch irgendwas und seit Disney gibt es ja wieder was Neues. Wo ist da so der große Unterschied für einen, der das nicht kennt? Wie kann man das am einfachsten beschreiben?
Boah, am einfachsten beschreiben ist, glaube ich, 50 Jahre Geschichte versus 4000 Jahre oder 10.000 Jahre Geschichte.
Ich hätte es jetzt wesentlich breiter gesagt, was ist real? Und zwar dahingehend, wenn jetzt einer sagt, was ist das Star Wars-Universum? Oder es ist ja nicht nur Star Wars, es ist überall so. Was ist das Universum? Dann wird je nach Fanausrichtung oder je nach Ausrichtung der eigenen Interessen, wird's unterschiedliche Antworten geben. Und das ist aber, also es gibt Welten, wo das nicht so ist oder nicht so stark ist, weil es da weniger Material gibt. Da kann man wieder Dune recht gut nennen und selbst bei Dune kann man sich über die Filminterpretation vom Di De Laurentiis aus 1984 wunderbar streiten, ob das jetzt, inwieweit das mit dem Buch vereinbar ist, vor allem, weil er sich da ein paar künstlerische Freiheiten genommen hat, die per se auch nicht schlecht sind. Ja. Auf der anderen Seite ist, wenn man sich Star Trek anschaut, wo es halt Serien gibt und massiv viele Bücher, und da war immer sehr klar, war, okay, das ist nicht, was die Bücher sagen, aber das geht uns in die Serie nichts an, das können wir jederzeit wieder anders machen, wo die Grenzen mittlerweile meines Erachtens sehr stark aus marketingtechnischen Gründen verschwimmen, wo man dann auf einmal sagt, naja, das gehört irgendwie schon dazu und das irgendwie nicht, und das nehmen wir wieder hinein und so weiter und so fort. Ja. Also das ist gerade mit der aktuellen Star Trek-Serie Discovery ist das ein bisschen in die Richtung gegangen.
Und ich komme davor, bei Star Trek machen es dann halt, wenn irgendwas nicht ganz passt, zu dir aus. Ja, das ist eine neue Zeitlinie.
Natürlich.
Also wie sehr gesagt, das ist dann so ein bisschen eine billige Ausrede in meinen Augen, weil ich bin kein großer Freund von diesen Geschichten.
Naja, was ist bei Star Trek zum Beispiel, dass am Anfang es halt einfach Bücher gegeben hat und da wurde das Setting vorgefunden. Und das Setting wurde dann quasi wieder so verlassen, wie es vorgefunden wurde. Also diese ganz klar Einzelepisoden. Mhm. Nur das Einzelepisoden ist ja mittlerweile, und das, glaube ich, hat meines Erachtens, korrigiert es mich gerne, wenn ich falsch liege, einfach auch so Serien wie Battlestar Galactica und insbesondere Game of Thrones führt dafür dann, das gibt es heutzutage nicht mehr. Also heutzutage reden wir von Story Arcs, also wir reden von Staffeln. Mhm. Und das ist das, dass eine Serie wie Star Trek Discovery zum Beispiel, hätte es wahrscheinlich früher zu Zeiten Next Generation hätte es nicht gegeben, es hätte nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Und das ist interessanterweise, das ist auch das, wo sich da die Buchserien hin entwickelt haben. Also wir haben jetzt in Wirklichkeit Bücher, die ich nicht mehr abgeschlossen lesen kann, sondern die sehr stark rückbezüglich sind. Also im Star Trek-Universum. Also es gibt ganze Buchserien, die dann auch zu irgendwelchen Mega-Events dann miteinander Crossover machen und so weiter. Also wo man dann schon von den Autoren einzelne, so stellen wir es im Internet, dann einzelne Hinweise findet, also auf welchen Band beziehe ich mich da und so weiter. Und also es hat sich mit dem, was ich so der geschriebene Kanon bei Star Trek ist, hat sich einfach ein eigenes Universum entwickelt. Und das ist das, was ich auch sehr stark einfach bei Star Wars beobachtet habe. Mhm. Wobei, was ich gehört habe, ist, dass der George Lucas bei solchen Dingen immer, wie soll ich sagen, großzügiger war. Eigentlich. Also da ist viel mehr akzeptiert worden in Wirklichkeit. Also,
Spielzeug schon, das weiß ich. Da gibt es offizielle Aussagen im Sinne von, da hat ja eine Firma die ganzen Modelle gekriegt, und, also das Lizenzmodell dafür, dass sie das machen können. Ja. Genau. Und die haben dann einfach irgendwelche Dinge dazu gepappt, die es eigentlich nicht gegeben hat, und die offizielle Statement von George Lucas war, ja geil, passt, macht's mehr. Rein für Marketingzwecke in Wahrheit.
Ja, das Interessante ist, bei fünf von den Romanen, was ich mitgekriegt habe, waren die ursprünglichen Quellenbücher für die West End Games eine sehr große Inspirationsquelle von wegen Planeten, Raumschiffe und so weiter. Das heißt, viel von dem, was als B-Kanon angesehen wird, das heißt, sprich die Romane vor der Disney-Zeit, gründet sie ursprünglich auf Rollenspiel-Erweiterungsbüchern.
West End Games hat das gehabt von 87 bis 97.
Genau, es war das W6-System.
Das heißt, eigentlich aufbauend auf ein D&D wahrscheinlich?
Nein, das war mit sechsseitigen Würfeln und Zusammenzahlen. Mhm.
Das war was ganz was Eigenes. Mhm. In Wirklichkeit, ich meine, es hat auch diese klassische Interaktion gehabt, soweit ich mich jetzt erinnern kann, zwischen Attribute und Eigenschaften. Mhm. Aber halt nicht auf W20 und andere mehrseitige Würfel, sondern halt wirklich primär W6.
Genau. Ja. War zwar furchtbar unbalanced zum Spielen, weil man hat da wirklich Charaktere bauen können, denen hast du einfach dann nicht mehr an können. Aber es war dadurch auch sehr frei in dem, was man spielt, und zum Teil auch sehr witzig. Also hat mir recht taugt. Das war mein zweites oder drittes Rollenspiel, das ich ausprobiert habe damals.
Das heißt, du hast im Prinzip Attribute und Fertigkeitswert zusammengezählt, und das war die Anzahl der Würfel, die du gehabt hast, oder war das die Anzahl der Wert, den du...
Nein, das war, die Anzahl der Würfel.
Okay.
Das heißt, man hat dann teilweise auch unglaublich hochgeritten können.
Das heißt, das ist so ähnlich, wie jetzt die ganzen Schweden-Rollenspiele sind?
Die kenne ich nicht.
Mutant, Year-Zero, Forbidden Lands und Co.
Ja, ich glaube, es geht in die Richtung.
Und Coriolis, ja. Was ist dann danach gekommen?
Was hat es denn danach gegeben als nächstes? Es hat dann, glaube ich, ein D20-System gegeben.
Von Wizard of the Coast ab 99, ja.
Genau. Ich kenne nur, also das kenne ich nur ansatzweise. Ich habe das Nachfolgesystem dann gespielt, das Star Wars Saga, das mir persönlich recht gut gefallen hat. Das war auf D&D 3.5 aufgebaut, mit leichten Änderungen, die das Ganze recht flott zum Spielen gebracht haben, weil D&D 3.5 war teilweise sehr zeitaufwendig, vor allem wenn es ums Kämpfen gegangen ist. Und im Star Wars Saga waren die Kämpfe eigentlich recht locker flockig und das hat das Ganze sehr beschleunigt. Also das war echt gut zum Spielen.
Ich muss sagen, was mir beim Star Wars Saga sehr gut gefallen hat, ist das, dass sie massiv, zumindest für mich jetzt, der jetzt primär die Filme kennt und den B-Kanon, also die Bücher, ich glaube, ich habe noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Star Wars Buch gelesen, weil ich halt immer auf der Star Trek-Seite war, aber was die Filme betrifft, eher fast wieder auf die Star Wars, auf der Star Wars-Seite. Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist das, dass bei diesen Rollenspielbüchern, also ist nicht viel Quellenbücher rausgekommen sind, aus meiner Beobachtung nach, wo das Universum massiv erweitert worden ist. Und jetzt schön wäre es auch, also was für mich natürlich immer interessant ist, ich weiß nicht, ob das bei alle Fans vielleicht so ist, aber bei mir ist halt immer so, dass mir natürlich die Jedi halt einfach gefallen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich müsste einen Aspekt herausgreifen, kommen zwar die Mandalorianer an zweiter Stelle, aber an erster Stelle sind die Jedi. Und da ist einfach das Thema, dass für mich sehr interessant war, dass aufbauend, also bei diesem Star Wars Saga-System, man sich halt die Arbeit gemacht hat, also die Autoren halt, wie gesagt, inwiefern das auf Bücher und Comics basiert, weiß ich jetzt nicht oder nur teilweise, wo es halt einfach dann andere Machttraditionen gegeben hat. Also das ist ja was in die Filme eigentlich nie vorkommt. Da gibt es halt die Jedi und es gibt die Sith, wobei die Sith ja in Wirklichkeit auch erst eingebracht worden sind, so richtig in Episode 1 bis 3. Also die waren jetzt auch, genauso wie die Medichlorianer, ja in 4 bis 6 fast kein Thema. Da hat es halt einen dunklen Lord gegeben, das war der Vader, aber das war es dann auch. Also so richtig.
Ja, ich weiß nicht, kommt Sith als Wort an sich überhaupt vor? Nein.
Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals zwischen in 4, 5 und 6 gehört zu haben. Ja. Vielleicht irgendwo gelesen, was in der Zeitlinie gewesen ist, als zusätzliche Publikation einmal, aber sonst denke ich.
Es ist auch eigentlich, wenn man sich 4 bis 6 anschaut, zum Beispiel dann der Imperator. Der Imperator ist eigentlich auch, also dass das quasi ein Sith ist, das kommt, also ich hätte es nicht gewusst vorher.
Vor Episode 3, ja.
Vor Episode 3, wo war dann so der Schüler und so weiter, aber dass das war halt einfach irgendwer, der auch halt besondere Fähigkeiten gehabt hat, aber dass das jetzt ein gefallener Jedi oder ein Sith ist, aber das war einfach auch nicht so relevant, ja, in Wirklichkeit.
Ja, als Star Wars-Fan hat man das dann an sich schon gewusst, was die Sith sind, durch eben Bücher und Comics und solche Sachen. Also das war jetzt für mich das Konzept bei Episode 1 bis 3 nicht mehr so das Neue.
Ich habe es wirklich durch 1 bis, bis 3 eigentlich also kennengelernt.
Ich hab eigentlich damals alles gefressen, was es Star Wars gegeben hat. Also sehr viel von den Computerspielen auch gespielt. Von den Büchern habe ich jetzt extrem viel gelesen und da eher die Nachfolgebücher, also weniger die Prequel-Sachen. Aber Sith war durchaus ein Begriff.
Nein, bei mir ist das irgendwie nicht so aufgepoppt, aber ich habe nie Star Wars Bücher gelesen, weil die Star Wars Comics war ja immer sehr zurückhaltend, wo es da sehr gute gibt. Und wie gesagt, den meisten Kontakt mit Star Wars habe ich dann eigentlich wirklich gehabt, auch durchs Rollenspielen, eben durch Star Wars Saga System, weil wir das sehr lange gespielt haben. Und ich mich da ein bisschen einfach durch die Quellenbücher gegraben habe in Richtung, was gibt es alles. Und ziemlich auch in Richtung Machttraditionen, weil es für mich dann ein interessantes neues Konzept war, zu sagen, naja, es werden nicht alle automatisch bei den Jedi oder bei den Sith sein. Und die haben so einfach sehr viel gute Ideen auch gemacht, wie man die Macht auf andere Art und Weise nutzen kann. Also zum Beispiel
die Barandoh-Sages, die es gibt, die sozusagen das Wetter beeinflussen können, dann hat es gegeben
die. Waren nicht die Schwesternschaft von Dathomir auch sowas?
Genau, die Schwesternschaft von Dathomir war auch sowas. Oder dann hat es gegeben die Zaison Schar, die haben zum Beispiel jetzt keine Lichtschwerter gehabt, sondern die haben so wie so Xena-Blades gehabt, die es mehr oder weniger mit der Macht dirigieren, das ist auch so Art Frisbees.
Ah, okay.
Das ist ziemlich cool. Oder die Matukai, die haben auch immer sehr gut gefallen, die halt eher mit so Art helle Baden oder sowas kämpfen waren überhaupt, die halt die Macht nicht benutzen, dass sozusagen andere beeinflussen, sondern dass sozusagen ihren Körper stärken. Also die einfach durch die Macht mehr oder weniger zu, sage ich jetzt einmal, matrixartige Fähigkeiten imstande sind. Solche Dinge. Aber eben auch wie die Barandoh-Sages bei die Keldor, das sind die mit der Maske.
Ja.
Und die eigentlich so weise sind, mehr Schamanen, die jetzt eben das Wetter beeinflussen können. Also da hat es ein paar sehr, sehr interessante Ideen gegeben. Es ist, muss man dann ehrlich sagen, auch ein bisschen inflationär geworden, weil es hat dann nicht zum Beispiel auch gegeben, die Chensarei. die hat damals mein Spielleiter recht kritisiert und übrigens auch zu Recht, die Genderei, die sind dann in dieses Konzept der grauen Jedi gefallen, also wo es halt quasi gegeben hat, die gefallenen Jedi, also die Besen, die Sith, mhm, und die guten Jedi, die Weißen halt, und dann hat es halt die gegeben, die so
Graumagier.
Die Graumagier, ja, die halt so die Stärken beider Aspekte, mhm, vereinen. Also, mhm, wir haben zwar blaue Lichtschwerter, aber alle diese Sith-Rüstungen an und darum sind wir voll stark und so. Und
okay, also heißt, die haben dann nur die Vorteile außergepickt.
Natürlich, ja.
Ja, das ist nichts. Ja. Mir gefällt zwar das Konzept ganz kurz von einer neutralen Jedi-Schaft, aber wenn man das dann so ausspielt, dass die dann wirklich alles können, das ist ein wenig fad.
Es ist ja dann wahrscheinlich genauso wie bei dir, ist auch die graue Magier. Das heißt, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber überall mischen.
Ja, okay.
Es war, wie gesagt, dann ein bisschen aus meiner Sicht, also mit die Machttraditionen, mhm, ungefähr genauso inflationär wie bei, wenn man es gesagt haben, bei D&D dann irgendwann mit den Prestigeklassen. Also ein Buch, mhm, fünf neue Prestigeklassen, wo man dann auch sagen muss, ja, ist eh nett, aber das war. Aber wie gesagt, also ein paar, die was ich jetzt aufgezählt habe, also vor allem die Matukai und die Chenserei, die waren für mich interessante Alternativen zu den Jedis, die man spielen kann. Wenn man sagt, man möchte jetzt, also man möchte mehr als einen Force-User in der Gruppe haben, das ist ja auch immer so ein bisschen das Thema, weil ja der Jedi halt kein Magier ist und darum halt schon ein bisschen eine Krise ist in die Runden, habe ich manchmal so das Gefühl. Mhm. Und jetzt kann man entweder sagen, na passt, wir haben einfach keinen Force-User, was in Ordnung ist, mhm, oder wir haben halt, es ist wie ja nicht jeder einen Force-User spielen, aber wir hätten halt die Möglichkeit, mehr Force-User zu spielen und insbesondere in die Settings, wo man dann sagt, nein, man spielt während dieser Zeit, wo der Jedi-Orden ja schon, ich sage mal, aufgelöst wurde, mhm, dann tut man sich vielleicht mit solchen Force-User ein bisschen leichter.
Ja, weil und die einfach nicht so verfolgt worden sind.
Ja, und man muss nicht immer eine Geschichte finden, warum genau der Jedi auch überlebt hat. Ich meine, die Hintergrund gibt es her, mhm, aber so richtig halt ist schwierig.
Was sich da auch anbietet, wenn mehr Machtnutzer in einer Gruppe sind, dass man in der alten Republik spielt, für die es ja auch Quellenbücher gegeben hat. Und eben auch ziemlich gute Comics.
Ja, das stimmt.
Also das ist eigentlich meine Lieblingscomic-Serie aus Star Wars, sind die Old Republic-Sachen.
Wobei ich sagen muss, ich meine, was ich jetzt auch interessant finde, ist das, wenn man sagt, man hat mehr Force-User zum Beispiel in einer Runde, mhm, weil das für mich dann auch so, ich meine, es kommt immer darauf an, wie man die Jedi sieht, ob das jetzt der Ort, sage ich mal, Staatsreligion ist, ja, mhm, oder mehr also ein Kampfmönchorden mit einer Grundphilosophie. Das kann ja interessant sein, weil dann gibt es halt mehr oder weniger verschiedene Glaubensrichtungen, wenn ich das mal so nennen darf, mhm, die halt alle jetzt keine Sith sind, aber es wird wahrscheinlich ein Matukai oder Zeiss und Schar halt andere Ansichten haben, wie zum Beispiel Jedi. Mhm. Und das ist was, das hat mir zum Beispiel mir sehr gut gefallen, in dem Quellenbuch Saga System, da ist drinnen gestanden, okay, also du willst, also das ist, you want to play a Jedi, ja, und da ist eben drinnen gestanden, okay, du willst einen Jedi spielen, passt, dann stößt jetzt einen Jedi vor, die Robe quasi darf er nur haben, aber ohne die Macht und ohne sein Lichtschwert. Und willst jetzt noch immer einen Jedi spielen, dann sollte das nicht spielen, weil dann ist eigentlich das, worum es geht, nämlich nicht um das, hey, ich kann cool kämpfen, sondern ich bin halt wer, der philosophische Strömung sozusagen wiedergeben kann. Und ich meine,
das ist ähnlich wie beim klassischen D&D. Es möchte vielleicht jeder, aber es kann nicht jeder einen Paladin spielen.
Ja, definitiv.
Es also, will aber auch nicht jeder einen Paladin.
Nein, ey, aber von den Fähigkeiten her gibt es schon viele Leute, die das gerne spielen, aber die dann einfach die Klasse jetzt rollenspieltechnisch vollkommen falsch auslegen.
Mhm. Wobei, sagen wir mal, ich spiele zurzeit in meiner laufenden Star Wars-Runde. Da spiele ich einen Twi'lek, der ein Großwildjäger ist, also mehr so mit Ledermantel und breitkrempigen Hut, mit dem ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Also da also ist, und auch so ein Ace-Pilot oder so, solche Dinge. Da gibt es genug Dinge, wo ich sage, es war interessant. Oder zum Beispiel einer von unseren Mitspielern spielt einen erwachten Druiden. Das ist auch ein interessantes Konzept. Also Jedi Ritter ist halt das Offensichtlichste, aber es muss nicht immer ein Jedi sein. Ja, es ist halt.
Und man kann, Entschuldigung, wenn ich kurz einwerfen darf, man kann teilweise auch mit sehr schwachen Charakteren den größten Spaß haben. Also ja. Da geht es nicht darum, dass man jetzt das und das kennen muss. Es ist natürlich eine gewisse Fantasie, so den Jedi zu spielen und alles rüberzubringen. Aber wenn es rein um das geht, was der Charakter kann, ist das beim Rollenspielen, finde ich, normalerweise komplett nebensächlich. Kommt ein bisschen auf die Gruppen an, weil es gibt natürlich Gruppen, die sehr Wert auf Powergaming legen. Aber wenn das nicht vonnöten ist, man kann mit dem ärgsten Schwächling die größte Gaudi haben. Also ich denke da nur an meinen Streuner aus DSA, der hat überhaupt nichts Kinder außer groß reden und ich habe den größten Spaß gehabt damit.
Die extremste Version, die ich mir gehabt habe, mit DSA 1, ein Charakter, den es technisch gesehen nicht geben hätte dürfen, ein Abenteurer mit Mut 8, Klugheit 8 und so weiter. Das mal 3 und wir klettern einen Baum hinauf.
Okay.
Das hat keiner 2 Stunden überlebt. Aber es war eine interessante Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Ja? Also wie wir es vom Rollenspiel generell wissen, ist die Herausforderung ja nicht immer die, den Besten zu spielen, sondern einfach mit der Situation klarzukommen und das Beste aus der Situation zu machen. Ja. Egal, was die Situation an vorwirft oder hinschmeißt. Wegen Star Wars, ja, Star Wars ist für 1% der Leute, ich möchte einen Jedi spielen. Die anderen 10%, ich möchte einen imperialen Gardisten spielen. Ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe.
Ich nick jetzt mal ins
Sturmtruppler oder was?
Ja. Meinst du? Ich nick jetzt einmal ins Mikrofon.
Ja, der Mandalorianer ist da auch noch ganz, ganz oben jetzt, momentan auch wegen der neuen Serie. Taugen mir auch persönlich sehr. Aber grundsätzlich, man kann bei Star Wars alles spielen. Das kommt immer darauf an, was man daraus macht.
Das ist jetzt nämlich genau ein guter Punkt, auf den wollte ich nämlich aussehen. Und zwar, nach dem Star Wars Saga ist ja dann rausgekommen eigentlich die FFG-Version, also Fantasy Flight Games, die aktuelle Edition mehr oder weniger von Star Wars, wo man ja kein D10, kein D6, kein D20 System hat, sondern einfach ein Mischmasch an Sonderwürfeln, wo die Würfeln auf der einen Seite die Erfolge interpretieren aber, und die nicht erfolgten Ziele, die es mir gesetzt hat, und gleichzeitig auch diverse Nebeneffekte. Das heißt, man kann zum Beispiel die Tür aufmachen, aber sie quietscht.
Okay.
Das Spannende ist allerdings das, dass bei der aktuellen Version du eigentlich ja nur ein Rebellen- oder Rebellenartiges spürst. War das bei den anderen Systemen oder Editions anders?
Du hast eigentlich aussuchen können, was du spürst. Wenn du Hausnummer imperiales Strike Team spielen willst, hast du das genauso machen können. Du hast ja an sich nur Vorgaben gehabt beim Sagesystem, was für eine Klasse spürst du. Aber ob der Adeliger jetzt Rebell ist, Neutraler oder ob das ein Imperialer, quasi Geldadel oder sonst irgendwas ist, war komplett egal. Und beim West End Games war es ganz egal, da hat es keine Klassen gegeben. Das heißt, wie bei Shadowrun hast du einfach deinen Charakter zusammengestrickt, wie du willst.
Ja, also wie gesagt, bei der aktuellen Version ist es so, dass du eigentlich gegen das Imperium entscheidest. Welche Fraktion ist dann eigentlich egal?
Ja. Kenne ich gar nicht so, dass man da so eingeschränkt ist bei einem Spiel.
Ich denke mal, das ist halt einfach auch ein Zeichen der Zeit, dass jetzt die neuen Geschichten vom FFG oder jetzt glaube ich von Heidelberg, oder?
Das war damals von Heidelberg, jetzt für Ulysses.
Und da ist halt so, muss man ganz ehrlich sagen, dass die Spiele wahrscheinlich auch mit der Zeit gehen. Und wenn ich mir jetzt die neuen Editionen anschaue, also insbesondere am Rande des Imperiums, jetzt alleine mal das Einstiegsabenteuer. Ja. Das wird jetzt keine Kritik sein. Ja. Aber in Wirklichkeit, es beginnt auf Tatooine und im Endeffekt kriegt man dann ein Raumschiff, das wahrscheinlich ein Millennium Falcon ist. Also das geht auch da sehr stark darum, dass man Leute halt einfinden lässt. Und wenn man sich Star Wars anschaut, ist jetzt einmal primär das gibt es das Imperium ist kehrt weg. Und dann gibt es die Gurden und das sind die Rebellen. Ja. Und wenn ich sage, okay, das ist halt die Rebellion mit Jedi oder ohne Jedi. Und ich glaube auch, dass, wenn man sich das Saga-System anschaut und auch von West End, dass die halt schon mit dem ganzen deswegen neutraler umgegangen sind, weil sie einfach die Leute mehr Lore vor die Füße gehauen haben.
Ja, beziehungsweise einfach mehr Freiden lassen, weil du könntest ja genauso einen Söldner spielen, der jetzt von einer der beiden Seiten angeheuert wird. Was du dann damit machst, wie du damit umgehst, ist dann dir überlassen, weil es soll dir ein Rollenspiel sein.
Diese Einschränkung, die du vorher gemeint hast oder die wir heute da haben, ist zum Beispiel auch bei Achtung Cthulhu. Da wird davon ausgegangen, dass du nicht die bösen Deutschen spielst.
Gut, das hat aber wahrscheinlich andere Gründe. Das hat
andere Gründe, wirkt sich aber ähnlich aus in dem Sinn. Also es ist keine Schwierigkeit, dass du jetzt einen Sturmtruppler oder was zusammenbaust, von dem her sicherlich nicht. Aber es
ja, Beachtung Cthulhu schon. Gibt es total wenig Jedi. Das war schon immer
Kritikpunkt. Naja, dafür ziemlich viel so Tentakelmonster. Aber inhaltlich ist das schon was Spannendes, ja. Wirklich ein Zeichen der Zeit. Da bin ich absolut bei dir, ja. Was das FFG-System relativ interessant macht, ist das auf der einen Seite die Einstiegsabenteuer, also sprich diese Einstiegsboxen, die es da gibt für die klassischen Han Solo-Abenteuer bis hin zu, ich möchte ein Rebell sein und irgendwelche Basen stürmen oder ich bin ein User der Macht im Endeffekt. Du hast für jedes Ding irgendeine Einstiegsbox, wo halt zumindest die Würfel dabei sind, weil die sind verhältnismäßig teuer. Und es gibt ja noch andere Box.
Die Boxen sind teuer oder die Würfel? Würfel. Echt? Sind das eigene?
Das sind eigene Würfel. Das sind eigene Würfel. Und die, ich weiß nicht, ob du Warhammer mal gespielt hast?
Warhammer Fantasy.
Schon länger her, ja. Also sind das so eigene Seiten, auf die Würfel drauf, oder wie?
Ja, so in die Richtung.
Ich habe ja alle Boxen, die ganzen Einstiegsboxen. Und was interessant ist, ist, dass sie haben nicht nur zu jeder, also zu den Soldaten, zu den Macht-User und zu den Schmuggler im Endeffekt eine Einstiegsbox gemacht, sondern genauso auch für The Force Awakens. Mhm. Das war eine Box und sonst kam das Ressourcebuch dafür. Das Abenteuer ist aber auch nicht wirklich besonders. Aber es spielt halt zeitlich genau dort. Während alles andere an und für sich so zwischen Episode 4 und 5 spielt. Das heißt, es hat den Todesstern gegeben, Betonung auf, es hatte ihn gegeben. Das Imperium ist gerade ein bisschen am Wiederaufbauen von so einem Todesstern, wie wir dann später mitgekriegt haben. Und das System ist halt meines Erachtens noch für Anfänger, die mit dem Rollenspiel noch nichts zum Tun gehabt haben, sehr, sehr einfach gehandhabt. Es lässt da sehr viel Freiheiten und auf der anderen Seite hast du so ein Skilltree wie bei Diablo.
Ah, okay.
Das heißt, du hast Punkte, die du vergeben kannst und je nachdem, wie weit dass du den hinunterskillst, kannst du halt dann noch mehr machen. Und was auch noch dabei ist, ist sind diese neumodernen Bennies, wie wir sie überall haben. Das heißt, am Anfang von der Spielrunde würfelt ja jeder mit einem Würfel und dementsprechend kommen dann die Anzahl der im Spiel benutzbaren Machtpunkte oder Schicksalspunkte oder Bennies halt raus. Und die haben halt zwei Seiten. Das heißt, entweder helle Seite, die für die Spieler genutzt werden kann, oder dunkle Seite, die von der Spielleitung genutzt werden kann.
Mhm. Ja, da, das war beim West End so, dass du mit deinem Charakter aufpassen hast müssen, wofür du die Macht einsetzt. Mhm. Du hast quasi, wenn du die Macht für böse Zwecke eingesetzt hast, hast du Darkside Points gesammelt. Und jedes Mal, was du einen Neichen gekriegt hast, hast du würfeln müssen, ob du nicht auf die dunkle Seite fällst. Sobald du auf der dunklen Seite warst, hat der Charakter im Spielleiter gekehrt.
Mhm. Ja, das ist da ein bisschen anders in dem Sinn, wann jetzt die Spieler beschließen, sie nutzen den einen oder anderen Punkt für das Wiederwürfeln oder ähnliches, dann wird der einfach nach Benutzung umgedreht und somit ist er dann dem Spielleiter zugeteilt. Wenn er der benutzt, kann er wieder umdrehen und wird dann wieder in den Spielern. Somit hast du ein ewiges Hin und Her, was bei manchen Systemen sicherlich durch diese Art und Weise einfacher gehandhabt wird. Mhm. Also wie Bennies ausgeben, dann sind sie weg und dann wie komme ich wieder zu welchen. Und wenn ich jetzt nur eine Stunde oder zwei Stunden spiele, ist egal wann ich es, aber 4, 5, 6, 7, 8 Stunden spiele am Stück, war dann nicht mehr so ein reger Austausch an Bennies vorhanden, was das betrifft. Was spielst du nicht so lange, oder was? Keine 7, 8 Stunden?
Nein, das kannst du wahrscheinlich dann ausschneiden. Penis.
Ach so,
oder ja. Pennies, oder was machst du?
Im Endeffekt ist es, die Bennies sind ja, kommen ja von Benefits von Savage Worlds.
Also Benefits,
okay. Ja.
Was ich sagen kann, ist das mit den Darkside Points, das kenne ich ja vom Star Wars D20 System. Mhm. Also auch dort hat man in Wirklichkeit, sozusagen, wenn man gute Aktionen macht und wenn man böse Aktionen macht, dann geht es eben auch in die Richtung. Wobei auch dieses, auf welcher Seite ist man und quasi kehrt man irgendwann einmal in den Spielleiter, der Charakter oder nicht, das ist jetzt nichts Neues aus meiner Sicht. Es bietet sich bei Star Wars an, aber in Wirklichkeit, wenn man sich die ganzen World of Darkness Spiele anschaut, sei es jetzt Werwolf, Vampire, was auch immer, hat man exakt dasselbe. Ja. Also da gibt es immer so zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit ist dort meistens. Und genauso mit dem, was du sagst, mit diesen ich nenne es mal Tokens, die entsprechend da getauscht werden, das ist auch ein Konzept, das eigentlich in sehr viele Rollenspiele gibt. Also ich glaube, D&D ist eines der wenigen, wo es eigentlich nicht gibt. Und DSA, aber
DSA
überall auch, anders. Ja. Also ob die Dinge jetzt Dramatei hassen, wie bei Siebte See, oder ob die jetzt eben Force Points hassen, wie beim Star Wars D20-System oder wo auch immer. Also dieses quasi, ich kann irgendwas ein bisschen im Nachhinein noch beeinflussen, Würfel beeinflussen, Schicksal beeinflussen, das gibt es überall. Und das bietet sich halt, muss man sagen, bei Star Wars insofern an, weil man eben sagen kann, okay, es gibt die Macht und wie es ja in der Episode 4 heißt, die Macht umgibt alles. Mhm. Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt jemand sein, der ein Force-User ist, also der das aktiv kanalisieren kann, sondern ich kann es halt auch so irgendwie nutzen. Es passt in dem Fall sehr gut ins Konzept der Welt einfach, des Universums, würde ich sagen.
Ich tippe mal drauf, dass D&D 6 dann das als Neuheit verkaufen wird.
Wahrscheinlich.
Alle anderen haben es schon. Also es gibt wirklich fast kein System, das nicht irgendeine Art und Weise von Benefit hat, sei es durch einen Token, Force Points oder irgendwas anderes. Ja.
Und so die Boxen, das deckt sich im Prinzip bei meiner Beobachtung, dass halt dieses neue Star Wars System halt einfach auch sehr, sehr einsteigerfreundlich gehalten ist. Also jetzt, es gibt spezielle Würfel, die ja, muss man ganz ehrlich sagen, mit sonstigen Rollenspielen nicht viel zum Tor haben. Also ja, es gibt Würfel, die ähnliche Seiten haben, aber das mit Werte jonglieren und so weiter, das schaltet dadurch weitgehend aus. Dann, ich meine, ich kenne ja die Einsteigerboxen, ich glaube, am Rande des Imperiums, wo ja wirklich die Charaktere, also die Basic-Charaktere, die man fertig zum Spielen hat, ja sogar so weit gängen, dass man im Prinzip dann die erste Steigerung, glaube ich, sogar nur ins Papier umtragen muss. Also wo es wirklich darum geht, jetzt unerfahrene Spielleiter einfach anzusprechen und da möglichst wenig mit den Regeln jetzt ein. Darum erklärt sich mir das auch, dass man sagt, okay, bei Star Wars Saga oder West End Games haben wir einfach mehr Freiheiten gehabt, logisch. Ja. Weil gerade bei Star Wars Saga, das war bei mir halt so, jetzt war ich jahrelang in einer D&D-Runde, also wir haben mit Advanced Dungeons & Dragons AD&D angefangen, dann D&D 3, 3.5 und dann irgendwann einmal denkt man sich, okay gut, es gibt jetzt kein eigenes System, auch wenn es ein eigenes System ist, eine eigene Abart, aber man sagt dann, okay, das ist halt eigentlich ein Setting. Ein Setting für D&D und die grundlegenden Dinge wie kritische Treffer und Fertigkeiten, die kenne ich ja dann alle.
Ja, D&D ist aber generell so aufgebaut, dass du ein Grundsystem hast, also die Spielerhandbuch, Dungeon Master Handbuch und so sind nicht weltspezifisch. Sie sind teilweise ein bisschen an eine von den Spielwelten angelehnt, je nach Edition. Aber grundsätzlich schaust du dann selber um, in welchem Setting du spielst.
Ja, aber es ist ein ganz anderer Zugang. Also ich beobachte es jetzt eher bei vielen Rollenspielen, dass man halt wirklich so absolute Einsteigerboxen macht, die halt jetzt für erfahrene Spielleiter und Spieler eigentlich schon wieder zu basic stehen, weil es sind.
Ja, wobei, was ich mitgekriegt habe, die D&D 5 Einsteigerbox sollte ziemlich gut sein, weil das Abenteuer auch einigermaßen gut ist, einen sehr guten Überblick bietet und man kann sehr viel daraus weiterverwenden. Mhm. Beziehungsweise die Basisregeln sind inzwischen bei D&D gratis, bis zum gewissen Punkt.
Ja, die Basisregeln.
Ja, also mal zum Einschnuppen.
Grundsätzlich, ich erwarte die D&D Einsteigerbox, es ist sehr einfach geworden, es ist sehr übersichtlich geworden. Du kannst da selbst dann ein Nächtel weiterspielen, was ja auf ehemaligen Einsteigerboxen ja kaum der Fall war bei manchen Systemen, wo es wirklich nur um das gegangen ist, dass ich ein Abenteuer habe und das war's. Aber das D&D-Abenteuer ist, die paar Abenteuer, die dabei sind, sind relativ gut, ja.
In Wirklichkeit, wenn man sich zum Beispiel die Box am Rande des Imperiums anschaut, ja, da hat sich wer den Kinofilm angeschaut und dann denkt er sich irgendwie, der möchte jetzt was spülen drin. Und er hat halt eine rudimentäre Ahnung von Rollenspielen. Dann hat er eine Box, die fix fertig ist, die weiß ich auch, keine schlechten Regeln hat, ja, oder einfach verständliche Regeln. Dann hat er die Würfel gleich dabei, dann hat er die Charaktere dabei. Dann hat er Abenteuer, das auf Tatooine spielt, wo es um einen Hutten geht und man mit einem Millennium Falcon weggefliegt. Also ich meine, das ist einfach, das kann ich unmittelbar nach dem Film spielen, weil das ist einfach die Fortführung. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass was Schlechtes ist, ja, weil ganz ehrlich, auch Star Wars selbst ist davor nicht gefeit. Weil, wenn man sich zum Beispiel Star Wars Episode 7 anschaut, wo fängt denn das an? Auf einem Wüstenplanet. Dann fliegen sie mit dem Millennium Falcon. Also das ist jetzt irgendwie...
Das war ja ein Kritikpunkt bei Episode 7, dass sehr, sehr viel wieder verwurstet haben.
Das eigentlich der Episode 4 ist, ja.
Hauptsächlich.
Ja.
Mit anderen Leuten stellenweise.
Aber generell, was will ich denn als Kunde erwarten? Ich will ja genau das Feeling haben, was ich im Kinofilm gerade gesehen habe.
Ja, genau.
Da bietet sich das an. Anders ist zum Beispiel bei der Militärbox, wo du dann eine Basis überfallen musst. Das ist ein bisschen sehr eher in Richtung Episode 6. Mhm. Auf Endor, aber nur andeutungsweise.
Mhm. Ja, wobei, so muss ich meinen, man kann, das ist das Gute beim Star Wars-Universum, dass es offener ist wie andere Universen. Ja. wo man weit spielen kann. Also ich zum Beispiel, denke mir das immer, ich habe es jetzt noch nie gespielt, ja? Aber es gibt ja zum Beispiel ein Herr der Ringe-Rollenspiel. Mhm. Beim Herr der Ringe-Rollenspiel ist halt für mich das Schwierige, dass halt, wenn man es jetzt in Film anschaut oder die Bücher liest, ja, das ist eh, jetzt macht keinen wesentlichen Unterschied, da ist halt diese Geschichte so derart zentral, dass man sie relativ schwer tut, jetzt, sage ich mal, ohne dass man das Setting jetzt grob wandelt oder grob woanders spielt, halt irgendwie was ganz was anderes macht, also dass man da nur beim Feeling bleibt. Das gleiche ist zum Beispiel jetzt bei, es gibt ja zum Beispiel ein Battlestar Galactica Rollenspiel, ja, ist halt auch schwierig, weil die eigentliche zentrale Geschichte geht es darum, es gibt einen Battlestar, ja, und es gibt einen Track, der halt da versucht, die Erde zu finden. Jetzt kann ich das halt auf billig machen und sagen, ja passt, es gibt nur einen zweiten Track, aber das war's dann. Oder zum Beispiel bei Dune, gibt natürlich auch Dune-Rollenspiel, da ist halt auch so, dass das die eigentliche Geschichte, nämlich da gibt es den Planeten und da gibt es diese Spice-Melange, also dieses Gewürz und so, dass das so zentral ist, während die anderen Welten nicht so wirklich beschrieben werden. Das gibt es dann in die weiteren Bände, wo man dann die anderen Planeten auch mehr hat. Aber die Grundgeschichte an sich tut man sich sehr schwer, dass man da jetzt ein tragfähiges Rollenspielsystem entwickelt, während, und das muss ich sagen, das finde ich sehr positiv bei Star Wars, weil bei Star Wars bereits in die Filme, und damit rede ich von Episode 4 bis 6, reichen schon, dass man eigentlich so viel breite Welten hat, dass man wirklich sagen kann, okay, da kann ich was machen, weil die Rebellenallianz, die gibt extrem viel her. Es gibt da als Imperium sehr viel her, weil das muss nicht dort sein, wo das gerade stattfindet. Und wenn ich sage, naja, okay, gut, jetzt zum Beispiel auf Hoth irgendwas spielen, ist okay, vielleicht einmal nach Tatooine schauen, ja. Aber trotzdem, es gibt da auch andere Planeten, oder alleine Cloud City mit Bespin, das gibt einiges her, wo ich sagen kann, okay, passt, da kann ich oben der auslegen. Und das ist das, was ich bei dem Universum sehr gut finde, also dass das einfach sehr viel Platz lässt für andere Heldentaten, sage ich jetzt einmal, und nicht diese eine Geschichte mit dem Todesstern zerstören, ja, ist natürlich zentral, aber es ist nicht so absolut zentral, wie jetzt Geschehnisse in anderen Settings.
Ja, das ist mein Kritikpunkt bei vielen von den anderen größeren Settings, wie zum Beispiel Herr der Ringe, Dune, teilweise ja die Elric-Saga, solche Sachen, dass die Geschichten immer auf ein bestimmtes Ergebnis hinauslaufen müssen. Das einzige Alternative, die man machen kann, ist, dass man diese Settings spielt und dass man die Geschichte alternativ nachspielt, dass wirklich die Spieler die Haupthelden sind, aber dass sich die Geschichte anders entwickelt, dass man quasi das ganze alternative Geschichte spielt.
Ich habe ein paar Diskussionen in die Richtung geführt und da war ein Vorschlag der, dass man, wenn man schon in dem jeweiligen Universum spielen will, wie Dune oder Herr der Ringe als bestes Beispiel, dass man dann entweder danach oder weit davor spielt. Aber dann habe ich mit dem Herr der Ringe oder mit dem Dune, wie es ich wahrnehme oder wie ich es erfahren habe, eigentlich nicht mehr wirklich was zum tun. Ja,
das ist das Schwierige.
Das stimmt, das ist manchmal einfach auch der Way to go. Bei Star Wars, finde ich, funktioniert sehr gut anders. Und das beste Beispiel hat letztlich auch das Star Wars Franchise selbst geliefert. Es hat nämlich aus einem Satz einen ganzen Film gemacht und das ist für mich ist Rogue One. Einfach, ey, wir haben uns die Pläne vom Todesstern besorgt und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, dass wir diese Superwaffe zerstören. Das kommt in der Episode 4 kurz vor, ist am Rande in Wirklichkeit. Ich meine, es ist dann natürlich zentral für die Story, ist am Rande irgendwie. Und aus dem haben sie einen ganzen Film gemacht, wo man sagt, okay, dort ist das. Und das ist was, das zeigt das Universum. Das ist zum Beispiel bei Dune oder bei Herr der Ringe sehr schwer möglich. Also zu sagen, ja, man hat jetzt irgendeine eine andere Gruppe, die jetzt da den Ringkrieg an sich beeinflusst, schwierig. Ja, oder irgendwie ansieht, weil das eben so zentriert ist und so abgeschottet von allem. Und bei Dune ist es auch so, also ich habe einmal eine Dune-Runde laufen gehabt, die habe ich halt erstens einmal noch vorversetzt, also vor die Ereignisse vom Film oder vom Buch halt, vom Hauptbuch. Und halt dann auch sehr stark mehr auf diesen politischen Adelsaspekt eingegangen, wo es halt Dune, also den Wüstenplanet gibt, aber der jetzt halt keine wesentliche Rolle spielt. Ja. Ich meine, einmal habe ich irgend so eine Art Jagdausflug dorthin gemacht mit meinen Leuten, das war wieder ganz nett, aber man muss dann oft sehr stark das außernehmen, was das eigentlich das Interessante ist. Und das bei Star Wars sehe ich das nicht so. Weil bei Star Wars, wie gesagt, ich meine, ja, da sind die Jedi, die sind sehr präsent, nur in Wirklichkeit, ich komme ohne die Jedi aus. Das sagt mir Rogue One. Ja. Mhm. Und ich habe auch genug Geschichte, dass ich sage, okay, passt, ich komme aus, weil es ist zum Beispiel, alleine muss man trotzdem sagen, es ist für mich wahnsinnig spannender Punkt, der zum Beispiel Episode 4 bis 6 kommt es ja nie vor, das ist der Hauptplanet, also der Hauptplanet der Republik, Coruscant, und dann halt vom Imperium, ja. Mhm. Der kommt nicht vor. Und der zum Beispiel jetzt gerade in Episode 2 und 3 spielt eine Rolle. Und alleine dieser Planet, diese gigantische Stadt, die gibt aus meiner Sicht so unglaublich viele Möglichkeiten. Also ich glaube, ich könnte eine ganze Kampagne wahrscheinlich nur auf Coruscant spielen und hätte das schönste Cyberpunk-Noir-Setting in Wirklichkeit halt eingebettet in dem Star Wars-System.
Ja, ich glaube, das Einzige, was man nicht machen könnte, war militärische Überfall oder sowas. Und selbst das lässt sich vielleicht noch.
Selbst das lässt sich. Nur, da gibt eben, wie gesagt, das Star Wars-System sehr viel mehr her. Auch diese Interaktion, die mir sehr gut gefällt, also wie es in jede Orden halt noch gegeben hat, diese Lehrer-Schüler-Interaktion mit dieser Ausbildung und so, das fasst ja, oder nicht nur fast, sondern das ja eindeutig an diese östlichen Lehren mit Samurai und so weiter angelehnt ist. Also wenn man sich die ersten Konzeptzeichnungen anschaut über den Darth Vader, der schaut ja sehr stark aus, nur mehr aus wie ein Samurai eigentlich.
Ja, also der Lukas hat sich da ziemlich deutlich vom Akira Kurosawa inspirieren lassen, also eben von seinen Filmen. Und das merkt man einfach auch.
Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Solo, a Star Wars Story, das ist eine klassische Heist-Story. Ich stelle ein Team zusammen und dann Dings. Hat aber fast mehr im Western-Elemente. Und wie du schmeißlich vorher gesagt hast, der Mandalorianer, der auch so mehr wieder in so für eine Handvoll Dollar so in die Richtung ist.
Die letzte Mandalorianer-Folge war eh eine Heist-Story und die war super gut. Also wesentlich besser als der Solo-Film.
Gut, den Solo-Film sehen viele Leute, so auch ich, ein bisschen problematisch.
Ja, ich habe ihn ganz nett gefunden. Also er war jetzt nicht schlecht, er war nicht so wahnsinnig toll aus meiner Sicht. Kann aber mit Rogue One weit nicht mithalten. Nein. Weit nicht.
Ich finde, dass bei Solo was gemacht haben, was nicht passt hat. Sie haben ein Ende so offen lassen, dass er gar nicht mehr gegangen ist. Mhm. Eben durch diese Beziehung, die er gehabt hat zu der einen Hauptdarstellerin. Dessen Motivation das war, dass überhaupt der Film entstanden ist im Endeffekt. Und die taucht dann auch nachher nicht mehr auf. Die ist einfach richtig puff und weg und das war's. Und dann baue ich den ganzen Film auf die Person auf, das ist fast ein bisschen fad.
Mhm. Stimmt. Aber die Hauptdarstellerin, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie es kassiert im Film, das ist ja die Emilia Clarke, also die aus Game of Thrones bekannt, Khaleesi. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, es verkauft sich halt einfach wahnsinnig gut, wenn man jetzt ein Game of Thrones Schauspiel einfach reinhaut.
Naja, das haben wir beim Terminator auch gehabt, beim Genesis, glaube ich, war das.
Ja, klar.
Mhm. Bei was?
Beim Terminator Genesis.
Bitte auch mit.
Nicht beim aktuellen, der jetzt gerade im Kino ist, sondern der davor war mit dem.
Ich muss leider sagen, dass ich die Terminator-Filme schon relativ lang nicht mehr verfolgt habe. Ja, es tut mir leid.
Wobei sagen wir es, ja, es.
Da bin ich auch eher oldschool, also Terminator 1 und 2, sonst der Rest kann nicht viel.
Ja, nein, ich muss sagen, sie kommen natürlich nicht zu, also speziell der letzte nicht, obwohl er offiziell ja dann neue dritte Teil sein sollte oder was, aber er war nicht so schlecht, als wie es erwartet hätte. Von dem her. War schon witzig. Aber man hat halt viel alte Leute gesehen.
Okay. Schwarzenegger. Ist verständlich, natürlich, ja. Nein, aber trotzdem, also das ist, stimmt, also der Rogue One ist für mich auch besser, der Solo ist einfach sehr kommerziell gehalten. Ja. Man hat geschaut, was irgendwie funktioniert aus kommerzieller Sicht, während sie die Rogue One einfach viel mehr auf die Geschichte von Star Wars konzentriert. Mhm. Einfach so, wir klären das jetzt auf. Ja? Oder zum Beispiel auch das Imperium letztlich den einen Tempel ausrahmt, weil dort die Kyberkristalle sind und die brauchen es dann für die Waffen, wo man dann trotzdem weiß, ja, dass halt die Kristalle eigentlich das ist, was die Lichtschwerter antreibt. Also dass eigentlich eh wieder Jedi-Technologie verwenden und gleichzeitig diese Mönche, die halt auch die Macht anbieten, aber keine Jedi sind und so, das habe ich extrem interessant gefunden und auch von die, ja eben dann auch das mit den Konstruktionspläne vom Todesstern und so weiter, also das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Da habe ich halt, das habe ich halt ein bisschen beim Solo-Star-Wars-Story vermisst, ja, da ist halt, mir gefällt der Woody Harrison zum Beispiel, gefällt mir sehr gut, generell in Filmen, ja. Aber das war halt dann irgendwie so, ja, komisch. Also zum Beispiel, sie haben auch während bei Rogue One, kommt man vor, immer geschaut drauf worden ist, dass das irgendwie passt, hat es bei Solo halt einfach auch viele Momente gegeben, eben mit der einen Darstellerin halt, wo ich auch nicht ganz gut war, wie das jetzt dazu passt. Also gerade am Anfang, wie er da quasi bei die Imperialen ist und man weiß, jeder weiß immer, okay, es gibt die Sturmtruppen, das ist das Fußvolk. Ja. Und dann gibt es auf einmal die Sturmtruppen und irgendwelche anderen Leute, die auch kämpfen fürs Imperium, die jetzt eher so die Uniform auch haben von die Rebellen in Episode 6. Ja. Und man weiß dann eigentlich nicht mehr ganz, also wo sind jetzt die Sturmtruppen, sind es jetzt die Elite-Truppen, und also das passt irgendwie nicht so. Das reibt sich ein wenig an die ganze Geschichte.
Naja, das, was ich zum Beispiel auch recht spannend gefunden habe, war, wo er eben bei dem Schalter gestanden ist, ziemlich die ersten paar Minuten vom Film, und er wollte halt irgendwo Material eintauschen. Ich weiß bis heute nicht mehr, ob das jetzt der Kyperkristall war oder irgendwas anderes. Es war auf alle Fälle irgendwas Wichtiges und trotzdem was relativ unwichtig für uns.
Ja, wie gesagt, darum war der Film für mich auch nur ein Mittelmaß.
Muss man leider sagen.
Ja. Das Einzige, was gut hinkriegt haben, war die Stimme von ihm im Deutschen. Die hat halbwegs gepasst.
Ja, nachdem ich die deutschen Synchros nicht mehr schaue, weil es nicht Durchdruck.
Aber im Vergleich war es relativ gut, ja. Aber Synchro-Stimmen sind sowieso immer sehr, sehr spannend.
Zum Beispiel bei die alten Filme aus den 70er, 80er, taugt mir eigentlich die deutsche Synchro mehr als die englische. Vor allem, ich bin halt auch damit aufgewachsen. Mhm. Aber die Stimmen sind deutlich markanter. Und bei modernen Synchronfassungen, also nicht nur Star Wars, aber für andere Sachen, hat halt die Qualität der Sprecher sehr abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein ziemliches Problem. Ja. Wahrscheinlich auch dadurch, dass jetzt einfach medientechnisch so viel rauskommt an Serien und so weiter und das natürlich nichts kosten darf zu synchronisieren.
Mhm. Aber wir sind uns einig, dass die beste Synchro immer noch der Admiral Akbar gehabt hat.
Das ist eine Falle!
Ganz genau. Der heimliche Held, ja.
Apropos der heimliche Held, der offensichtliche Held ist ja jeder Ritter.
Nein, der heimliche Held ist ja R2-D2.
Ach so, ja. Nein, bitte, du hast was anderes aussehen. Und zwar, wir haben ja vorher schon mal geredet gehabt wegen die gefallenen Jedis, was ja die Sith sind und die richtigen Jedi und noch ein paar andere. Was mir zum Beispiel immer interessant aufgestoßen ist, ist auf der einen Seite, es wird nie auf dieses Schüler-Lehrer-Verhalten eingegangen bei den Episode 4, 5 und 6, sondern er bietet ihn halt aus und dann geht er halt zum Yoda und das war's, aber es war nie irgendwie so auf der Tagesordnung. Und mit Episode 1 ist dann die Meldung gekommen, es gibt nicht einen Sith, es gibt immer einen Lehrer und seinen Schüler. Mhm. Und das Konzept ist ja eigentlich ja dann später dann noch intensiviert worden, oder nicht, bei den Jedis?
Bei 4, 5, 6 war es einfach so, dass kein Lehrer verfügbar war, weil der Obi-Wan ist relativ schnell umgekommen gegen den Vader. Der Yoda ist ihm weggestorben, das heißt, und er war generell auch wahrscheinlich nach Maßstäben der neueren Trilogien dann zu alt für eine Ausbildung. Das war halt dann einfach viel Learning by Doing von Luke wahrscheinlich.
Ja, weil wenn ich mir das jetzt anschaue, du hast ja vorher dann die Schulen gehabt, also bevor dann die Exekution war, und da war ja dann 10.000 Schüler auf einen Lehrer oder sowas.
Ich weiß nicht, ob das so viel waren.
Ja, zumindest eine relativ große Anzahl.
Nein, ich glaube, dass das Konzept mit immer zu zweit sie sind, ein Lehrer und seinen Schüler, das ist ja mehr bei den Sith. Ja, das ist so eine Art Machtgeschichte. Bei die Jedi habe ich jetzt eher so das Gefühl gehabt, dass halt die quasi, wenn sie jung sind, wenn das entdeckt wird, dann werden die da quasi sozusagen in den Jedi-Orden aufgenommen. Wobei, und da dringt jetzt der Jurist in mir durch, also ist auch spannend, wenn da einer mal sagt, interessiert mich nicht. Also ob die dann da zwangsverpflichtet waren, das würde mich mal interessieren, also ob es da irgendwie ein Gesetz gibt. So immer, wenn wer die Macht hat, dann muss er da in den Jedi-Orden, wurscht, ob er will oder nicht. Und wenn der sagt, nein, ich will aber lieber Sith werden, dann weiß nicht, oder was anderes. Also das, aber ich sage, das ist die juristische Seite, vielleicht machen wir da meinen eigenen Podcast dazu, in Richtung Menschenrecht versus Macht und so. Nichtsdestotrotz, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, was man so in Episode 1 bis 30, insbesondere Episode 2 eigentlich, dass halt quasi die Jünglinge, wie es genannt werden, dass die halt einfach in den Jedi-Orden kommen und ausgebildet werden, sehr lange im Jedi-Orden drinnen sind oder im Jedi-Tempel und dann so quasi erst kurz vor ihrer Ausbildungsende dann, also wenn so quasi die Lehrlinge schon sind, dann quasi am Ort fahrenden Jedi zugeteilt werden, das vielleicht nicht unbedingt der Lehrer sein muss, sondern die halt einfach dem zugeteilt werden und man sagt, okay, passt, jetzt hast du die Theorie, weil du bist schon ausgebildet im Lichtschwertkampf und kannst dann mit der Macht schon umgehen, aber du hast jetzt die Theorie und du wirst jetzt quasi, du gehst jetzt mit dem mit und lernst quasi nur so ein bisschen das Handwerk, bis wir dann beschließen, du bist bereit. Das ist so das, was bei Episode 1 bis 3 immer kommt. Bei Episode 4 bis 6 ist halt, wie du sagst, der Mangel, wo man halt eher so sagt, du bist jetzt einer, der hat das und er geht zu einem Meister. Und wenn man zum Beispiel jetzt sich zum Beispiel Yoda anschaut, Da fühle ich mich auch wieder sehr stark erinnert an das Asiatische, mhm. wo es halt ist, das ist diese Schrullige, und er ist ja eigentlich sehr schrullig, so in der Episode 5. Der schrullige, sehr mächtige Kung-Fu-Meister, der irgendwo auf einem Berg wohnt, wo sonst kein Mensch ist, und dort quasi seine Weisheit weiter verteilt. Ja. Und wo der Luke so quasi hingeht und wo am Anfang ja das sehr starkes Unverständnis ist vom Luke eigentlich. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise, also viel weniger formalisiert. Ja. Das ist so wirklich bei Episode 4 bis 6 habe ich das Gefühl, okay, da gibt es wen, der entdeckt jetzt die Macht und der möchte halt, keine Ahnung, eine Art Samurai werden, mehr oder weniger. Und da sagst du immer, passt, such den Meister am Berg auf, weil der wird dir dann die Geheimnisse einweihen. Aber dieses formalistische, ordensmäßige, das haben sie aus meiner Sicht eigentlich erst sehr stark beim Episode 1 bis 3 dann eingebracht. Also wo das ja fast eine Art, ja, ich würde jetzt nicht sagen Staatsreligion, aber schon so in der Republik, da gibt es jede und die haben auch weite Durchgriffsrechte im Militär und so weiter. Also das ist, wie gesagt, da
ist es irgendwie wie ein weiterer Exekutivarm.
Es ist eigentlich, ja, es ist so, also ja, da gibt es halt die, wie gesagt, da gibt es halt die Leute, und wenn die so Macht sind, ja, das sind ja kleine Kinder, weil heute dürfen es auch nicht sein, ja. Und die kommen dann in die Kirchen rein und alle sind happy drüber. Wo ich mir auch sage, also ist eh okay, aber wie gesagt, was ist, wenn das andere nicht will? Ja? Ich meine, der eine freut sich drüber, weil er kein gutes Leben hat. Mhm. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ein adeliges Kind bin, ja, auf Coruscant oder wo auch immer, oder vielleicht auf, ja, wurscht wo, irgendeinem schönen Planeten, dann will ich das vielleicht nicht. Dann will ich sagen, okay, ich will jetzt eigentlich nicht ein Jedi werden, ja, weil so klasse hat sie es auch nicht. So in die Richtung. Weiß ich nicht.
Das kann auch sein, dass deswegen die Kinder nicht so alt sein dürfen, damit sie einfach für diese ganze jede Ideologie nur empfänglich sind.
Oder anders gesagt, du hast ja früher im Mittelalter das Thema gehabt mit den Knappen. Mir erinnert das ein bisschen so an die Knappen, dass du es einfach mitgibst und dann lernen sollst, wie sie sich so zu verhalten haben und ähnliches.
Ja. Also viel abschauen, einfach, wenn das dann Kinder schnell.
Also. Aber das ist dann beim Jedi fast zweigeteilt. Wenn wir es jetzt wieder in Richtung Mittelalter haben, dann hat man irgendwie so das, auf der einen Geschichte so diese, der Zweitgeborene kommt ins Kloster, weil da ist er versorgt und lernt was. Was im Mittelalter früher wirklich so gehandhabt worden ist. Und auf der anderen Seite eben dieses Knappentum. Ja. Also der Padawan, der halt quasi der Knappe ist. Und das stimmt, das hat mich sehr stark in die Richtung.
Und dass man eben versucht, die Kinder möglichst früh auf seine eigene Seite zu ziehen, ist absolut verständlich, wenn die Reaktion darauf, dass man die Macht benutzen kann, so stark ist. Weil die ist ja bei Star Wars immer ziemlich extrem, weil es halt extrem auf die eine Seite oder extrem auf die andere Seite geht. Weil die einfach dann, wenn es auf die dunkle Seiten fallen, einfach nicht mehr wirklich zum Kontrollieren sind. Oder sehr schwer.
Wie gesagt, also ich würde jetzt auch ehrlich gesagt nicht zu viel eininterpretieren. Ja,
ja
weil manchmal ist eine Geschichte einfach eine Geschichte. Ja. Ja. Und dann brauche ich es nicht hinterfragen, nur es ist eben, wenn man sich mal so Gedanken, es ist nicht unspannend, vor allem weil es eben diesen im Star Wars, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, einfach diesen starken, sage ich mal fast, Monotheismus gibt. Also gibt es halt die Macht und aus. Ja. Und es ist auch so, dass halt die Sith halt Star Wars Universum halt per se böse sind, weil es auf der dunklen Seite der Macht sind. Aber so richtig eine Auseinandersetzung gibt es jetzt auch nicht. Also gerade in die ersten drei Teile, da gibt es halt, die sind halt stärker wie mir, das taugt uns nicht und darum sind es die Besen. Ja. Aber da habe ich so das Gefühl, also, ja, die dunkle Seite ist halt das, was die Jedi, die sich selber als die Hellenseitigen sehen, halt einfach definieren, was nicht in einer Weltbild passt. Darum habe ich ja schon vorher gesagt, beim Star Wars Saga-System, das hat mir sehr gut gefallen, dass man dort einfach sagt, okay, es gibt halt nur die klassische, ja, also fast biblische Dualität, ja, gut und böse, aber es gibt halt andere Glaubensrichtungen auch. Und das ist zum Beispiel auch das, was im Rogue One sehr gut rauskommt, wo man mal sieht, okay, wie der Glaube an die Macht sich eigentlich jetzt für die Nicht-Machtbegabten auswirkt. Also die, oder vielleicht doch Machtbegabten, man weiß ja nicht in dem Film, aber die halt einfach Mönche sind, die sich dem verschreiben, aber unter vollkommen anderen Gesichtspunkten. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Und das ist wahrscheinlich auch spannend, wenn man das im Rollenspiel wieder spiegeln würde und so weiter. Oder wenn man das spielen würde, aber trotzdem. Aber wie gesagt, das ist halt das Star Wars-System. Und manchmal, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist halt eine gute Geschichte einfach eine gute Geschichte. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ich meine, es war ja damals in den 70er, wie das rausgekommen ist, ja sehr viel entweder gut oder böse. Die Russen waren die Bösen, die Amis waren die Guten.
Ja, wir haben diesen Dualismus haben wir damals in die Filme sicher noch mehr gehabt. Ja. Wobei da ja dann Star Wars eigentlich auch sehr, wie soll ich sagen, sehr fortschrittlich war, weil ja die ganze Geschichte mit Darth Vader eigentlich, was ja sehr interessant war von der Konzeption. dass man sagt, also das ist der Sohn vom Bösen und dass man den dann bekehrt und so weiter. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl gehabt, dass das also dann fast das Problem war von der Episode 3, weil die Episode 3 ja gegen diesen Filmamerikanismus eigentlich ganz klar verstoßt, weil es ist ja die ungeschriebene sozusagen Regel, die Guten gewinnen im letzten Fall immer. Und in Wirklichkeit war ja Episode 1 bis 3 von vornherein darauf ausgelegt, dass all das, was die machen, vergebens ist, sondern dass da wirklich die Bösen gewinnen, wenn man es jetzt ganz klassisch sieht. Ja. Also der Anakin Skywalker kann der Auserwählte sein, aber kann nur der Darth Vader werden. Und da habe ich manchmal schon das Gefühl gehabt, dass das bei Episode 3 das halt einfach so gemacht worden ist, wenn man es halt abarbeiten muss.
Es ist auch sehr, sehr, sehr gerusht worden, finde ich. Ja, also das Ende und die Abkehr von der hellen Seite, das war mir zu schnell persönlich. Ich habe es gar nicht schlecht gefunden an sich, den dritten Teil, aber das ist ein wenig überhastet.
Ja, das stimmt. Definitiv.
War es da nicht vielleicht gescheiter gewesen, wenn er nicht sein Vater gewesen war? Oder war es nicht?
Ich jetzt den halben Star Wars-Kanon
um. Ja, aber von dem her. Hätte der Dreier vielleicht mehr Funktion gehabt? Von dem.
Nein, man hätte die Chance gehabt, zwischen 1 und 3, dass man das Ganze vielleicht anders aufbaut, langfristiger. Mhm. Weil so wie das Ganze sich dann im zweiten Teil angelassen hat, also das auch wieder die Szene auf Tatooine mit seiner Mutter, mit die Sandleute, die es da entführen und so weiter, das habe ich sehr interessant gefunden eigentlich. Also dass halt der Anakin Skywalker jetzt nicht einer ist, der unbedingt base ist, sondern der halt Dinge tut, weil er ist geführt, dass er keine andere Wahl hat. Mhm. Und weil halt die Jedi, muss man trotzdem sagen, in ihrer Größe, die es damals sicher gehabt haben. Ja. Also in Episode 2 und 3 kommt beim Jedi-Orten schon eine gewisse Arroganz außer. Mhm. Und das bringt es halt letztlich auch zu Fall. Nur aus meiner Sicht, aber ich meine, das ist halt meine persönliche Meinung, ist halt das Thema mit Episode 1, also mit dem absoluten Wunderkind, ja, wo man sich halt sehr lang auf diesen Ben-Hur-artigen Podracer-Szenerie bewegt, der für sich genommen ziemlich cool ist. Also,
ja.
Nichts gegen Ben-Hur, ja, und nichts gegen Podracer. Gutes Podracing immer, ja. Mhm. Aber wo man halt da, glaube ich, sehr viel Zeit verschenkt hat, wo man dann vielleicht gleich mit Hayden Christensen, heißt der, glaube ich, angefangen hätte und halt das ein bisschen vorgespult hätte, sage ich jetzt einmal. Das war, dann hätte man vielleicht mehr Zeit gehabt, nur man muss trotzdem sagen,
dann hätte vielleicht auch das Argument, dass er zu alt ist, besser gegriffen.
Ja, man hätte vielleicht auch, oder es ist, aber ich meine, das sehe ich vielleicht anders, die Episode 1 bis 3 ist ja um die 2000 rausgekommen, 2001 ja. Oder so.
99
und 99
bis 2004 oder sowas.
Da hat man halt, ich meine, erstens einmal muss man sagen, dass Episode 1 bis 3 eine klare Aufgabe gehabt hat. Und erzähl die Vorgeschichte. Das war die Zeit der Prequels. Da hat es ganz viele Prequels gegeben, irgendwie. Das Gefühl zu allem. Und da ist es darum gegangen, erzählt, wie er zum Darth Vader geworden ist. Aus. Und aber eine Zeit, wo man diese Charakterentwicklung, die man dann sehr stark dann irgendwann einmal gehabt haben, jetzt zum Beispiel mit Game of Thrones und so weiter, mit Anti-Helden, die hat man damals noch nicht so gehabt. Kommt mir vor. Und das ist jetzt mit, keine Ahnung, Fernsehserien wie The Boys und so weiter, oder auch eigentlich Watchmen, muss man dazu sagen, das ist halt schon was anderes. Ja.
Oder in meiner Wahrnehmung ist, dass Battlestar Galactica in der neuen Version einer von diesen Ausschlägen gewesen ist, die das vorangetrieben haben.
Definitiv.
Mhm. Das war, glaube ich, so ziemlich die erste große moderne Serie, die das Ganze nicht mehr so episodisch abgehandelt hat.
Naja, Lost hat es auch noch gegeben zu der Zeit.
Ja, Lost ist eigener Fall.
Ja,
von dem her. Aber ich habe nur eine Staffel gesehen und das, danke.
Nein, ich weiß nur, dass da von den Episoden weggegangen ist.
Und so. Wobei man muss schon fairerweise sagen, dass eine von den längerfristigen Episodenformate eigentlich Babylon 5 war.
Ja. Stimmt, die darf auf keinen Fall
vergessen. Genau.
Die haben zwar für episodenhafte Geschichten gehabt, aber immer einen großen Story-Arc über die ganze Staffel.
Aber sie haben vor allem, ich glaube, sie haben irgendwann in der ersten Staffel haben sie irgendwas angeteasert, das dann in der dritten Staffel auf einmal relevant geworden ist.
Und zwar, weil sie hätten die Verträge nicht mehr verlängern können und dann auf einmal hat es geheißen, nein, jetzt kriegt es doch noch und dann haben sie nur eine Staffel dran bauen müssen. Das war der Schmäh.
Stimmt. Dem kann ich nur beipflichten.
Mhm. Mhm. Aber die haben damals schon mit sehr interessanten Konzepten gearbeitet.
Aber darum glaube ich, dass halt einfach die Star Wars-Filme so sind wie sind.
Mhm.
Und man muss dazu sagen, dass halt der Episode 1 ist halt letztlich eine schöne Origin-Story. Und an Origin-Stories mangelt es uns ja derzeit auch nicht. Weil ich glaube, die Hälfte der Marvel-Filme, die es zurzeit gibt, ja eigentlich wirklich keine Origin-Stories sind. Also es ist irgendwie so, es geht heutzutage nicht, dass man wo einsteigt, sondern, also bei Fernsehserien geht es interessanterweise, nur da darf man dann keine Episoden mehr machen, das ist uncool, sondern man muss einen Story-Arc machen, wurscht wie hanebüchen das ist. Und bei den Filmen ist es aber wichtig, dass man mindestens einen Film macht und der Film dann natürlich die Origin-Stories und dann am besten aber eine Trilogie. Also diese Trilogie-Denken, das ist fast wie mit Matrix wieder aufgekommen.
Wobei, bei Serien geht es normalerweise, wenn es richtig gemacht ist, recht gut mit Rückblenden, die Origin-Story.
Ja, das stimmt.
Dass das dann noch reinkommt, um das Ganze ein bisschen spannend zu halten.
Ja, das stimmt. Also ich habe vor einiger Zeit Carnival Row angeschaut, das ich mir empfehlen kann. Und die arbeiten sehr gut mit Rückblenden. Also es gibt eine Episode, die ist fast meine Lieblingsepisode, ich glaube dritte oder vierte, wo es im Prinzip nur Rückblende ist. Das funktioniert dort sehr gut. Ja, das gefällt mir sehr gut. Also, wobei natürlich man sagen muss, dass das Star Wars rein vom Setting her, glaube ich, nicht ein Film ist, der sich für Rückblenden eignet. Also das würde ein bisschen.
In einem Film, glaube ich, funktioniert das auch nicht so gut. Wenn dann nur ganz kurze Sachen. Aber normalerweise wird das als Stilmittel eher in Serien benutzt.
Naja, obwohl, man kann immer anfangen mit, wissen Sie, wie ich in diese Situation gekommen bin, dann müssen wir die Zeit um 24 Stunden zurückdrehen.
Ja, okay, aber das ist dann wieder ein eigenes Konzept.
Ich weiß, ich mag diese Serien, die so nicht anfangen. Ja. So anfangen nicht sonderlich.
Also. Oder beim Dämon damals mit dem Denzel Washington, das war der Tag, an dem ich fast gestorben bin.
Ja.
Von dem her. Also entweder ganze Filme rückblendet oder sowas oder nur sehr kurze, wenn es sehr viel sind, dann ist es einfach zu anstrengend, weil du dann
nicht mehr zuhören. Immer ganze Rückblende ist ein Prequel, oder?
Nicht ganz.
Ja, ja.
Aber nein, wie gesagt, es gibt ein paar spannende Dinge.
Spannend ist aber, wenn der Film nur ein Traum ist. Passt aber bei Star Wars auch nicht.
Das stimmt, ja. Naja, Star Wars schränkt sich da ein bisschen ein, was das betrifft.
Nein, Star Wars ist einfach trotzdem, wenn man sich die Episode 4 bis 6 betrachtet, ist die klassische Heldenreise, die kommt ohne Rückblenden aus. Das ist auch letztlich geradlinige Geschichte. Das ist aber auch nicht schlecht, also das ist einfach ein Stilmittel. Wir haben einfach in die ganzen alten Geschichten haben wir keine Rückblenden. Also ich weiß nicht, ob die Artus-Sage mit Rückblenden funktionieren würde.
Es wird viel entmystifizieren,
kommt mir vor. Ja, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Ja,
ich glaube, in so alten Geschichten sind Rückblenden einfach, dass ein Charakter am anderen erzählt, was passiert ist.
Ja, aber das ist eher so das Intro vor der Geschichte. So.
Nein, nicht
zwangsläufig. Ja, die Exposition über sowas gemacht wird.
Wenn man sich zum Beispiel Herr der Ringe anschaut, da gibt es auch total viele Geschichten, die dann so erklärt werden. Also wo der Gandalf zum Beispiel über Seiten hinweg irgendwelche Dinge erzählt.
Ja, aber das sind genau diese Dinge, wo wir vorher gekriegt gehabt haben, im Sinne von, warum du bei Herr der Ringe nicht spielen kannst, meiner Meinung nach. Weil die Dinge, die Arcs, die du hättest, diese Enkas, nicht mehr gegeben sind, weil die schon durchbesprochen sind.
Ja, stimmt aber da.
Das heißt, Tom Bombadil zum Beispiel, die Hügelgräber, die Spinnen im Wächterturm und so weiter. Alles, was interessant macht, ist im Prinzip schon hingeklatscht worden. Er hat nichts offen lassen. Er hat alles entmystifiziert in dem Sinn.
Ja, die Fans von Herr der Ringe sagen einfach, dass das dritte Zeitalter halt, dass das halt in Wirklichkeit vom Ringkrieg und von der Reise beherrscht wird. Und darum ist es einfach schwierig. Ja. Ich meine, es gibt offenbar, das hat mir mal einer erzählt, dann Versuche im vierten Zeitalter Rollen zu spielen, was aber auch offenbar sehr schwierig ist. Ja. Und vorher ist halt die Silmarillion und so, da geht es halt, aber das ist dann wieder sehr klassische Fantasy. Aber das, was Herr der Ringe zum Beispiel einzigartig macht, das ist halt schwierig. Während bei Star Wars halt, glaube ich, einfach die Galaxis groß genug ist. Mhm.
Das ist ein großer, großer Spielplatz.
Genau. Apropos großer, großer Spielplatz, was oder welche interessanten Hotspots gibt es für Leute, die sagen, sie wollen irgendwas sehen davon, als Spieler oder Spielleiter, Spielleiterin?
Jetzt bei Star Wars.
Bei Star Wars.
Naja, ich meine, also so 10 Planeten, die man im Star Wars-Universum gesehen haben sollte.
So in der Richtung, genau.
Ich glaube, Coruscant kann man auf jeden Fall mal dazu, da.
Definitiv. Das
die ist Hauptstadt sicher. An sich.
Vor allem ist da, glaube ich, sehr interessant, wenn man, also wenn man jetzt sagt, man versteht Star Wars jetzt vielleicht ein bisschen mehr als Space Opera, weil die klassische Heldenreise man vielleicht nicht ganz so hat, die in die Filme drinnen ist, dann ist halt Coruscant eine sehr gute Abwechslung, dass man mal fernab von Raumschiffen und mehr in irgendwelchen zwielichtigen Bars und Noir und halt Verfolgungsjagden mit irgendwelchen letztlich Autos oder Kraftfahrzeuge halt hat durch diese hohen Häuser und so weiter. Also das ist, Coruscant an sich ist ja mehr Cyberpunk irgendwie, muss man fast sagen.
Ja, wobei, das kommt auch immer davon ab, welche wortwörtlich Ebene du Coruscant spielst. Ob du das eher im kriminellen, also mit dem kriminellen Abschaum spielst oder eher in den gödigen, adeligen Schichten, wo sie dann halt, wo es um ganz andere Sachen geht, um Status, Intrigen und so weiter.
Ja, das stimmt. Also man kann, also alleine Coruscant gibt wahrscheinlich extrem viel her, dass man sagt, man spielt Art Mafia. Mhm. Man spielt wahrscheinlich sogar fast in Richtung Horror, also quasi was ist unten, ganz unten auf den untersten Ebenen, was gibt es da für Kreaturen, ja? beziehungsweise eben dann weiter oben, was ja fast, sage ich mal, naja, Downton Abbey vielleicht nicht ganz, aber in die Richtung gehen, also mit Intrigen und da irgendwas oder so Ocean's Eleven-artig. Ja, und da muss ich aber den Planeten eigentlich nie verlassen. Also das ist schon mal spannend, weil da gibt es extrem viel her. Dann hat man, ich meine, das Gute ist, dass man hat halt für jedes Element, sage ich jetzt einmal, für jedes Habitat hat man irgendeinen Planeten. Also es gibt halt Waldplaneten und Wüstenplaneten und auch Steppenplaneten und so weiter, also das ist...
Ja, was halt grundsätzlich auch so ein Konzept ist, dass man nicht so ganz taugt, weil ein echter Planet hat nicht nur
ein Planet, Zone. Eine Klimazone.
Ja, genau. Das funktioniert teilweise, ich meine, bei Eisplaneten, ja, wenn der komplette Planet unterkühlt ist und sie waren vielleicht auf Hoth jetzt in den eher gemäßigten Breitengraden, wo es nicht ganz so kalt ist, beziehungsweise Endor zum Beispiel funktioniert das auch, weil das ist eigentlich ein Mond, der ist nicht besonders groß. Und bei anderen Planeten ist das jetzt nicht so festgelegt.
Ich glaube, das macht manchmal ein bisschen so die Unterscheidbarkeit einfacher, weil wir ja mit dem Konzept eines Planeten letztlich sehr schwer was anfangen können. Das sieht man zum Beispiel bei, ja, nicht nur bei Star Wars, man sieht es bei Star Trek und so weiter. Also man kommt wohin und in Wirklichkeit würde man jetzt als Fremder auf der Erde landen, dann hat man ja 100.000 Eindrücke. Es ist total vielfältig und ich glaube, das wird bei Science Fiction einfach extrapoliert, indem man sagt, okay, das ist entweder eine zweite Erde im Sinne von alternativ irgendwas oder man greift halt einen Aspekt außer und weitet den aus auf einen Planeten. Ja. Nur was ich mir zum Beispiel bei Star Trek manchmal wirklich wundert, ist das, also wie wenig Leute da auf die einzelnen Planeten oft drauf wohnen müssen.
Ja. Das wollte ich auch gerade erwähnen, bei Star Wars gibt es auch in den Quellenbüchern sehr viele Planeten, die nur ein paar Siedlungen haben und das war's. Es gibt halt die eine Seite, dass das entweder industriell ausgebeutet wird, also vor allem in dem industriellen Sektor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, wo die Han Solo Bücher spielen.
Ah, okay, ja.
Ja. Also das ist eher so Corporate-Geschichte da drüben, wo dann wirklich ganze Planeten ausgebreitet werden. Oder es sind halt irgendwelche Hinterwäldler-Planeten, wo so kleine Siedlungen sind, aber recht dicht besiedelte Sachen gibt es nicht allzu viel. Das sind eher, glaube ich, so Sektoren, Hauptstädte, wenn überhaupt.
Aber das liegt jetzt nicht daran, dass die Besiedelung erst vor kurzem stattgefunden hat?
Nein, also das ist so, wie es dargestellt wird. Mhm. Also es gibt dann schon auch wieder viele Planeten, die so beschrieben werden, dass das jetzt wirklich dicht besiedelt sind oder so wie halt unsere echte Erde besiedelt sind. Aber es gibt halt auch wahnsinnig viel von diesen, ja, da wohnt halt ein Einsiedler in seiner Hütte Planeten.
Ich glaube, das Problem ist einfach das, dass rein von der Möglichkeit vom Rollenspielen her einfach sonst der Overflow wahrert. Ja. Weil also ich sehe das von meinen Spielrunden. Man sagt, ja, ich fliege zu dem Planeten. Ja, passt. Wo soll man landen? Gut. Jetzt, angenommen, das wäre die Erde, ja, dann bin ich wahrscheinlich nach einer Stunde einmal fertig, dass ich in der Flughäfen aufzähle. Ja? Das ist einfach zu viel. Und mir ist einmal gesagt worden von einem Bekannten von mir, der viel Spiel hat, sagt, du pass auf, wenn du jetzt ein Setting hast, eine neue Stadt oder so, bereite da 5 Leute vor, also 5 Namen oder von mir aus 7, die NSCs sind, bereitet 3 Settings vor, weil mehr wird wahrscheinlich nicht genutzt werden. Weil du hast einen Hauptplot und da ist halt dann wieder einfacher mit so Name-Dropping-Geschichten, weil wenn ich sage, passt, ihr fliegt auf einen Planeten, ja, wo fliegen wir denn hin? Ja, wir wollen zu einem Wüstenplanet. Gut, da gibt es halt, bei Star Wars ist halt der Wüstenplanet, ist halt Tatooine. Ja. Ob bei Tatooine jetzt irgendwelche gemäßigten Zonen gibt, wo es dann ein Meer ist oder so, das interessiert dort eh keinen. Ja, weil das ist halt Tatooine, das wissen wir aus den Filmen, da ist es halt heiß und das
Sand. Genau.
Und gut, wenn man dann sagt, ja passt, wo wollt's hinfliegen? Ja, was gibt es denn dort für Städte? Ah ja, da gibt es ja Mos Eisley. Und dann kann man dann natürlich auch sagen, ja, da gibt es aber auch noch Mos irgendwas und das und das und das. Ja, das interessiert die Leute wahrscheinlich nicht, weil die sagen, naja, in Wirklichkeit, und das ist auch ein Rollenspiel und gerade beim Star Wars System ist das so ein bisschen Sightseeing. Ja. So, hey, jetzt bin ich quasi imaginär in dem Universum, jetzt möchte ich mir auch ein bisschen das anschauen. Und man merkt das schon in Rollenspielrunden, wenn man halt spielt und dann auf einmal kommt man irgendwo hin, was die Leute kennen. Also schaut, das ist jetzt das, da ist eine gewisse Ehrfurcht dahinter irgendwie so. Und drum, und das wird auch immer wieder eingebunden.
Mhm. So es ist Verbindungselemente. Es ist aber auch anders so gesetzt, also gerade bei den offiziellen Publikationen, dass meistens auf einem Planeten vielleicht 3-4 Städte sind oder was, wann es ist. Aber es wird immer nur ein interessanter Ort fixiert und das andere ist irrelevant.
Ich meine, das hast du aber eher generell bei technologisch weiterentwickelten Gesellschaften, dass die Verstädterung zunimmt und dass einfach am Land dann keiner mehr wohnt.
Aber, weil du heute schon gesagt hast, du kannst ja jetzt spielen, also sprich Episode 4, das ist aktuell haben, oder halt in der Old Republic, die ja viele, viele Jahre zuvor gewesen ist. Mhm. Und wenn ich mich erinnere, ich habe mal Knights of the Old Republic online gespielt, dann ist technologisch und gebäudetechnisch eigentlich das so ziemlich dasselbe.
Naja, es sollte ja aus designtechnischen Gründen sollte es ja Star Wars ansprechen. Also ein Star Wars-Fan ansprechen.
Ja, das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt sage, was ist ein Ressourcebook von Asha da anschaue, damals und jetzt, dann ist das fast deckungsgleich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man da teilweise, wurscht durch welche Publikationen, kein Fortschritt im Universum sieht, von der Old auf aktuell oder was.
Mhm. Ja, da müsstest Entschuldigung, war nicht kurz. Sorry. Da müsstest dass es ein bisschen ein Fortschritt ist drinnen von der ganz alten Geschichte von so vor 10.000 Jahren, wie die Hyperraumantriebe überhaupt entwickelt worden, zur Old Republic. Aber von Old Republic auf die Neue Republik ist jetzt technologisch nicht so der extreme Sprung. Das war halt vielleicht Hausnummer, dass die Schiffe ein bisschen langsamer fliegen, aber sonst ist da eigentlich nicht viel Unterschied.
Aber man muss dazu sagen, dass man diese Form der Entwicklung, ja, diese nicht, also diese sehr geradlinige technische Entwicklung und Designentwicklung in Wirklichkeit ja in so ziemlich jedem Science-Fiction-Setting hat. Also wo ja sehr viel auf Stillstand geachtet wird. Weil, egal, bei Star Wars zum Beispiel weiß ich, okay, diese neuen Gefährte ersetzen die alten und die schauen deswegen so aus, weil. Ja. Mhm. Es ist zum Beispiel, es ist wahrscheinlich egal, wie viele Filme das es geben würde, das Imperium würde immer TIE Fighter haben. Die würde ein bisschen anders ausschauen, vielleicht anders gefärbt sein, aber sie würden im Wesentlichen gleich sein. Dass man dann sagt, okay, auf einmal ganz anders, das gibt es nicht. Ja. Wo ich zum Beispiel mal eine interessante Erfahrung gemacht habe, das ist eben bei Dune, beim Frank Herbert, der immerhin eine Geschichte über 10.000 Jahre erzählt. Ja. Und auch diese mangelnde technologische Innovation mit Glauben begründet, also mit sozusagen aktivem Stillstand. Aber der zum Beispiel beginnt dann in einem von den Büchern, das dann 4000 Jahre nachentspült, nach der Ursprungsgeschichte, der beginnt dann auf einmal, dass er die ganzen Planeten anders nennt. Weil er ihm sagt, okay, das ist unwahrscheinlich, dass ein Planet oder Städtenamen einfach über Jahrtausende hin gleich sind. Das muss anders werden. Ja, und das ist halt auch nicht uninteressant, wenn man sich bei uns anschaut, also was die technische Entwicklung allein in den letzten, sagen wir, 20 bis 40 Jahren gemacht hat, das ist ja stellenweise nicht wieder zu erkennen. Ja, also man denkt vor 100 Jahren Telefon und jetzt, ja, das hat nichts mehr gemein. Und ich glaube, und wenn man sich das jetzt relativ kurze Zeitspanne anschaut, 100 Jahre, ja, das ist ja nicht viel. Und ich glaube, dass das für Universen von der Komplexität einfach auch überfordern würde, in Wirklichkeit. Und das ist sicher bei Star Wars, wo nur dazu die Technologie jetzt eigentlich ein Nebenaspekt ist. Ein Vehikel, sehe ich es auch nicht sinnvoll. Drum schaut das einfach auch alles gleich aus. Drum werden auch die Sachen, egal ob das jetzt der Orden ist, in den neuen Filmen.
Also die neue Ordnung.
Die New Order, genau. Ob das jetzt die New Order ist und so, und im Wesentlichen schaut es gleich aus. Das ist, da geht es um einen Wiedererkennungswert. Ja. Weil das ist genauso mit den Planeten. Ich muss bei Filmuniversen oder generell bei Universen, ich muss aufs Wesentliche reduzieren. Und wenn es Universen sind, die nicht jetzt ans reale Universum oder an unsere Zeit anknüpfen, wie zum Beispiel bei die Avengers, wo ich sage, okay, das ist grundsätzlich normale Welt, aber sondern ich muss das von der Pike auf neu erfinden, wird da schwierig. Ja.
Ja, natürlich, mein Mann, was wie eine Tür ausschaut, dann soll es eine Tür heißen, das ist kein Thema.
Genau.
Ja, vor allem, in welche Richtung das gehen kann, wenn man diese Sachen konsequent weiterentwickelt, sieht man zum Beispiel an der Perry Rhodan-Serie, die einfach dann immer größer, immer gigantomanischer wird. Aber wie gesagt, das fängt ja da ganz gemütlich an einmal mit einer Mondlandung, die schief geht und da werden Aliens entdeckt. Und am Ende fliegen die dann mit Raumschiffen herum, die an Todesstern mit einem Streifschuss ausschalten würden.
Aber nur meine grundsätzliche Frage, weil ich habe den ersten, von der Nächerflag, dann habe ich gelesen, den ersten Band, also ich kenne das. Heißt es Perirodan oder heißt es Perirodan?
Ja, das kommt immer davon, wer es liest.
Ja, weil der, ich habe da noch ein Interview gesehen und dann hast du gesagt, das heißt Perirodan.
Ja, das bringt uns immer damit, dass der Rodan oder Rodan, sage ich, in zweiter oder dritter Generation, glaube ich, irgendwie deutschstämmig ist, dass den Namen Deutsch aussprechen. Aber für mich war das immer ein Amerikaner, der Englisch ausgesprochen wird.
Nein. Natürlich auch ein Perry Rohan, aber das ist was anderes.
Ja. Nein, ich gesagt, drum, also da wird das auch so weiterentwickelt. Da entwickelt sich ja die Computer- und Kommunikationstechnologie weiter, weil die haben halt wirklich ihren Technobubble konsequent weitergesponnen und auch ein gewisses System drinnen. Die rechnen am Anfang zum Beispiel, haben die Positroniken, ich habe mir das immer so vorgestellt, das sind einfach Quantencomputer, die ein bisschen anders genannt werden. Am Ende haben die Computer, die mit Hyperraumfeldern rechnen. Also am Ende, das ist dann einfach weitergesponnen. Die haben in der Serie haben die auch einen Einschnitt machen müssen. Da haben die Kosmokraten, quasi die Obergötter des Multiversums, dann gesagt, das Leben entwickelt sich zu schnell. Die haben dann einfach so die Hyperraumkonstante Orbitrat, dass die Hälfte der Technik nicht mehr funktioniert hat.
Solche Besen.
Ja. Aber wie gesagt.
Also der Q.
Die Mediklerianer würden
ja, nicht mehr. Ja, so wie man der Q sagt, so, ja, eure Computer funktionieren nicht mehr und die Raumschiffe können nur mehr halb so schnell fliegen. So in der Richtung.
Wobei das ein sehr klassisches Konzept irgendwie ist, in irgendwelchen Space Operas, dass irgendwann einmal so der große Einschnitt kommt und dann musst du das Ganze wieder neu entwickeln und so weiter. Mhm. Das hat man in Wirklichkeit, wie ich vorher gesagt habe, bei Star Wars, ja, da gibt es die Republik, die seit 1000 Jahren erblüht und dann kommt das Imperium, schneidet es halt ab und dann muss sich die neue Republik wieder entwickeln und so. Und das zum Beispiel in Holonet und so weiter, das wird dann wieder Adrad und das wird irgendwie schlechter sozusagen. Das ist nämlich zum Beispiel auch im Star Wars Rollenspielsystem so, dass du stellenweise in die Old Republic Sourcebooks andere Technologie, oder bessere Technologie hast, im Seitenbereichen, die man dann eben zu Zeiten des Imperiums nicht mehr hat.
Ja, weil es teilweise auch dazwischen alle paar hundert Jahre mal wieder einen größeren Krieg gibt, vor allem dann auch von den Sith gegen die Republik, die dann teilweise das Ganze wieder zurückwerfen.
Ja, aber das ist ja insofern unlogisch, weil ja Kriege normalerweise Technologie anspornen sind.
Ja, aber was hat jetzt da was mit Logik zum tun?
Das stimmt auch wieder, ja.
Das ist eine Story.
Ja, das stimmt. Nein, da gebe ich dir recht, weil man sollte, das ist kein Science Fiction, sondern es ist ein Märchen. Also insofern
ja,
war das vorher mein eigenes Argument.
Es ist Fantasy, ja. Auf der anderen Seite muss ich dir absolut recht geben. Also Traveller, Battletech sind zwei von den bekanntesten Klassiker, die sagen, ja, wir hatten schon mal mehr Technik und jetzt gibt es halt nicht mehr, sei es durch einen Krieg, sei es durch eine Revolte durch die Maschinen oder ähnliches. Die halt dann einfach sagen, ja,
Warhammer 40k ist das
Beispiel.
Ja, wobei die das auch aktiv einfach einspinnen in einer Hintergrundwelt.
Also. Bei Warhammer 40k macht es auch durchaus Sinn. Ja. Also so wie es erklärt wird.
Ja, das meine ich damit. Also dort ist was Aktives drinnen bei Star Wars und so. Und bei Star Trek habe ich manchmal das Gefühl, ja, unterschiedlich. Da wissen sie nicht ganz so, wo sie hinwollen. Weil ich sagen muss, ich habe mittlerweile oft schon das Gefühl, dass jetzt, wenn es nicht so technologisch weit fortgeschritten ist, das Ganze das interessanter macht. Weil wenn ich für alles quasi eine Technologie habe, dann spornt das einfach die Geschichten viel mehr an. Und das ist ja das, wo ich sage, was ich zum Beispiel am Star Wars-System sehr interessant ist gegenüber anderen Systemen, wenn ich sage, ja, passt auf, ihr spielt jetzt eine Rebellen-Crew oder eine Crew mit einem kleinen Raumschiff, das jetzt auch nicht mehr das neueste Raumschiff ist, wo wir jetzt schon fast wieder beim Firefly-Gedanken warten, da habt ihr halt dann aber das Thema, das Ding, euch geht irgendwo die Energie aus. Und ihr müsst jetzt schauen, wie ihr weiter Energie findet. Ja. Das sind so Dinge, die passieren im Star Trek-Universum halt, wo ja die Sterneflotte sind und so die Besten der Besten. Ja. Das passiert ja dort nicht. Ja. Wobei zum Beispiel bei Star Trek halt das wieder so stark auf die Sterneflotten-Crew zentriert ist, dass man da wieder sich schwer tut, dass man irgendwas anderes spielt, also Privateers oder so, wo es ja auch gute Ansätze gäbe. Aber ich sage mal so ein Setting wie zum Beispiel Firefly oder so, das funktioniert natürlich im Firefly-Setting, ist ganz klar, aber im Star Trek-Setting wahrscheinlich nicht so gut. Während es zum Beispiel im Star Wars-System kein Problem ist, ja, weil das ist.
Ja, das hängt aber auch damit zusammen, wie die Staatsmacht aufgestellt ist. Du bist bei Star Wars und bei Firefly hast du quasi die da oben, die großen Bösen. Mhm. Und bei Star Trek, die Föderation ist da eher relativ, sagen wir es, relativ demokratisch angehaucht.
Bürgernah.
Sehr bürgernah, ja.
Es hat natürlich auch was, wenn du ein oppressives System hast. Also nicht in der Realität natürlich, also, aber.
Da kommt die Bedrohung eher von außen, weniger von oben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist auch spannend, weil beim Star Wars-Universum, da kommt die Bedrohung eigentlich von oben, mhm, nicht so stark von außen, weil es eher fast kein Außen gibt, eigentlich, streng genommen. Weil wir haben die Republik ist letztlich die Galaxis und außerhalb der Galaxis.
Kann man eh nicht aussehen.
Kann man eh nicht aussehen. Und gibt es jetzt auch nicht viel was anderes oder so.
Es hat in späteren Romanen dann einmal eine Invasion von Aliens außerhalb der Galaxis gegeben, diese Yusan Wong. Das habe ich aber nicht gelesen, also da kenne ich mich leider gar nicht.
Ja, ich kenne es nur vom Hören sagen, das wird in den Star Wars Fachkreisen sozusagen sehr problematisch diskutiert, weil die Wuzhan Yong dann ein sehr übermächtiger Feind sind. Also,
ja, weil die sind machtresistent, glaube ich, an so Geschichten. Und
sie haben irgendwelche Schlangenschwerter oder sowas, die auch die Laserschwertresistent sind, also ganz wild und ja.
Ich glaube, da wollten sie einfach mal einen neuen Feind einbringen.
Ja, ja.
Nicht immer nur Republik gegen Imperium.
Oder die dritte Inkarnation der Republik gegen die fünfte Inkarnation von Imperium. Hat man so manchmal das Gefühl, dass das dann schon arg wenig ist.
Aber was mir gerade eingefallen ist, bei der Episode 7 war ja diese Karte, das fehlende Stück in der Systemkarte durch den R2D2 irgendwie und von dem gleichen Droiden zum Sehen, wo ja dann der Luke Skywalker verschwunden ist. Mhm. Und das war ja ein nicht kartografiertes oder nicht erkanntes oder nicht mehr bekanntes Teil. Gibt es jetzt überhaupt noch was, was man noch nicht gesehen hat dann im Universum bei Star Wars?
Naja, nicht gesehen. So quasi die Westseite der Galaxis, wenn man jetzt so diese Standardkarten hernimmt von der Ausrichtung, da gibt es ein ganz eigenes Reich. Das ist das Volk, wo der Großadmiral Thrawn herkommt. Ich wollte jetzt gar nicht ein, wie die heißen.
Die Blauhäutigen.
Ja, blauhäutige, rote Augen. Die haben da was in diesen unentdeckten Weiten. Aber ich weiß nicht, ob das momentan Kanon ist. Oder ob jetzt der Thrawn einfach nur als Alien angesehen wird.
Das weiß, glaube ich, keiner so genau. Das
ist, glaube ich, die Chiss Ascendancy heißt das im Englischen. Also die Chiss heißt das Volk. Die haben da ein relativ großes Sternenreich. Also das ist, glaube ich, so ungefähr halb so groß wie die alte Republik.
Ich glaube, dass Star Wars da halt mehr so dem üblichen Rahmen folgt oder dem üblichen Weg folgt, wo man sagt, naja, es gibt die Galaxis, die kennen wir auch, die wissen wir, also wie die aufgebaut ist und so weiter. Und wir haben großteils davon ist erforscht, aber halt nicht alles. Also es gibt quasi so die Core Worlds und die Deep Core Worlds und so weiter und dann halt die Inner Rim, Mid Rim und Outer Rim und dann halt die Expansion, da gibt es ja nur verschiedene, also so wie weit das quasi von Coruscant, der zu die Core Worlds gehört, einfach wegliegt. Und es würde da einfach außerhalb was geben. Also das ist, glaube ich, das, dass man sagt, also bei Star Wars, entweder man hat jetzt Planeten, die jetzt durch den Krieg vergessen wurden, weil es einfach da keine Handelsrouten durchgeführt sind und weil man es halt einfach nicht erforscht hat oder nicht mehr erforscht hat. Und dann gibt es wahrscheinlich Teile, die einfach auch nur unerforscht sind. Also gerade im Outer Rim und darüber hinaus kann das schon sein. Und man muss ja trotzdem sagen, wenn man es jetzt auf galaktisch wieder sieht, das ist ja auch so, dass das in Wirklichkeit ja riesig ist.
Ja, es ist unvorstellbar groß, das ist überhaupt kein Thema. Für mich ist da hingegen der Punkt der, dass wenn es beschrieben ist, so wie bei DSA, ist ja jeder Stern beschrieben, wie man weiß, ob ich dann überhaupt noch Platz habe, ob das Universum ja unendlich groß ist in Wahrheit. Von daher, also das heißt im Prinzip, die Hälfte
das,
ist auf alle
Fälle. Das habe ich, weil du das ansprichst, bei DSA finde ich es inzwischen so ein bisschen schräg, dass wirklich jedes kleine Kaff ein eigenes Zusatzbuch kriegt.
Ja.
Das ist ein bisschen übertrieben, da kann man die eigene Fantasie nicht mehr recht spielen lassen. Darum bin ich bei Star Wars auch froh, wenn da nicht alles beschrieben ist. Lass da beim Rollenspielen dem Meister viel mehr Möglichkeiten oder dem Spieler, wo man herkommt, weil nichts geht leichter, dass du schnell mal einfach eine Alienrasse erfindest.
Da muss ich wiederum sagen, bei Star Wars habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr einfach ist für einen Spieler, sein Herkunftsland oder sein Herkunftsort zu bestimmen, weil er sagt dann, ich bin jetzt von dem Planeten und den hat er garantiert irgendwo in einem Kinofilm oder in den anderen Kanonfilm gesehen. Das heißt, das Selbsterschaffen von Hintergrund in dem Sinn fällt dann komplett außer.
Ja, man kann es aber trotzdem machen, weil es völlig freigestellt. Allerdings gibt es auch in den Büchern sehr viel alternativere Rassen, die man spielen kann. Mhm. Beziehungsweise gibt es auch Regeln dafür, wie man eine Neiche zusammenbaut, dass das nicht unfair wird vom System. Also von daher kann man schon wirklich sehr viele verschiedene Sachen spielen.
Ich glaube, es kommt immer darauf an für die Leute, ob sie jetzt sagen, sie wollen jetzt, wie sie sagen, was Dosenfertiges haben, dann ist natürlich eine Welt, die sehr genau beschrieben ist, auch gerade am Anfang, wenn ich vielleicht noch nicht selber so in der Welt drinnen bin, ist es halt leichter. Weil ich denke mir das immer, es ist nicht schwieriger, wie wenn man jetzt Leute sagt, ihr habt jetzt die freie Auswahl. Also hey, das ist Star Wars Universum, sucht da Spezies aus. Weil da hat er wahrscheinlich die Spezies einmal gesehen, weil man sieht ja wahnsinnig viel in diese Markt- und Szenen, sage ich jetzt einmal, wo man sagt, ja, die sind cool. Aber von den wenigsten davon wird man den Namen wissen. Und wenn man dann auf die Ober steigt, wo man zumindest den Namen weiß, dann engt sich das eh schon wieder massiv ein in Wirklichkeit. Und das erlebe ich bei anderen Geschichten auch. Also egal bei welchem Rollenspiel, das jetzt in irgendeiner Form an ein multimediales Setting angedockt ist, die Leute nehmen das, was sie halt dort am ehesten kennen. Also du wirst im Star Wars Universum immer wen haben oder viele Leute haben, die sagen, ja, ich spüre einen Menschen. Oder halt einen Coruscant, ich weiß nicht, die dort, was der Fachterminus ist, ja. Dass ich irgendwie sage, ja, ich spüre jetzt das Alien da, das irgendwie ganz fremdartig ist und so weiter. Das ist, glaube ich, viel leider zu viel Herausforderung oder zu anstrengend am Anfang. Und darum auch das mit selber erschaffen, ist grundsätzlich eine gute Idee, dass man Aliens selber erschaffen kann oder Wesenheiten, aber aus meiner Erfahrung nach wird das oft sehr, sehr spärlich in Anspruch genommen, weil es halt einfach so die Leute ja auch was versuchen wollen, authentisch zu spielen, und wenn sie jetzt eine Spezies haben, wo es ein Grundkonzept gibt, dann, und das auch schnell erklärt ist, ja, dann tue ich mir da leichter. Und das ist aber überall so. Ja. Mhm. Und das ist halt einfach bei Star Wars, da gibt es halt einfach letztlich die Menschen, um die geht es, die haben die meisten Facetten, und mit denen kann ich mir am ehesten, das kann ich mir am ehesten vorstellen. Ja. Wenn ich sage, okay, Twi'lek, dann muss ich erstens einmal wissen, was ist ein Twi'lek. Ja. Und zweitens einmal muss ich schauen, okay, wo kommt denn die Film vor, wie kann ich mir den anlegen. Ja. Wenn man sich zum Beispiel jetzt überlegt, ein Wookie, ja, Wookie, da hat auch jeder Grundidee davon, was ist das? Die sind halt groß, die sind behaart, die können kein Basic sprechen. Ja, das war's so in die Richtung. Ja. Aber je exotischer das wird, und ich meine, es gibt bei Star Wars sehr viel wirklich exotische Aliens, desto schwieriger wird das, ja, wenn man dann keinen Hintergrund hat, weil dann muss man das zusammenbasteln. Und wie gesagt, ich meine, es gibt immer Spieler, die sagen, ja, ich will mich da Vollgas verbreitern und ich will mir da selber das ausdenken und mit Stammbaum und so weiter, da gibt es ja nichts, was nicht gibt. Ja. Und das finde ich ja total kreativ, aber es gibt einfach auch Spieler, und das sind halt vielleicht auch die große Masse, die sagt, pass auf, ich habe jetzt halt nicht unbedingt die Zeit, dass ich mir das über Stunden hinweg austausche, sondern ich will im Prinzip ein fertiges Konzept, auf dem ich aufbauen kann.
Mhm. Hat auch durchaus seine Vorteile, weil es einfach teilweise besser ist, den Charakter beim Spielen zu entwickeln, als dass man mit 100 Seiten Vorgeschichte kommt und sich dadurch selber voll einschränkt.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und dann macht man einen blöden Fehler und stirbt in der zweiten Session.
Ja, stimmt
auch. Also, habe ich auch schon oft genug gesehen.
Ich habe schon gesehen in der ersten, ja.
Ja, also drum, da bin ich eher Freund davon, dass man die Hintergrundgeschichte so kurz umreißt. Vielleicht ein paar, wenn man eine exotische Rasse spielt, ein paar Verhaltensmerkmale, zum Beispiel, wenn die irgendwelche Eigenheiten haben. Mhm. Wie zum Beispiel, also mal spielst du einen Gangen, rät's komisch. Und das war es eigentlich. Und den Rest, den kann man dann beim Spielen entwickeln.
Das ist zum Beispiel auch das Thema, das für viele Leute einfach sehr anstrengend ist, dann, sage ich mal, Eigenarten beizubehalten. Also
ich finde das super. Also mir taugt das voll, wenn ich so spielen kann.
Na schon, aber es ist, ich sage mal so, ab einer gewissen Zeit, wo man dann spielt, glaube ich, ist jetzt zum Beispiel sich immer darauf zu bemühen, auf der einen Seite authentisch zu bleiben, auf der anderen Seite zum Beispiel jetzt irgendwie seltsam zu sprechen, ja, wie zum Beispiel wie ein Gangen oder wie ein Yoda halt, ja, dass das auf Dauer einfach diesen Akzent und Anführungszeichen, es kann ja alles sein, ja, durchzuhalten, wird wahrscheinlich schwierig werden, ja, weil ich sehe das schon sehr oft, das bin ja ich davon nicht gefeit, man hat halt irgendwie so Archetypen, was man spielt. Also es gibt halt Menschen, die spielen halt den Fernkämpfer gern, die anderen den Nahkämpfer und so weiter. Mhm. Und das ist dann schon manchmal spannend, wenn die dann das quasi irgendwie wechseln müssen, weil das für die eine andere Herausforderung ist. Und das denke ich mir manchmal, ja. Also es ist gerade beim Rollenspiel halt, die Leute, Es kommt immer darauf an, was das für Leute sind. Ob das jetzt Leute sind, die sich voll reintigern und das wirklich vorbereiten, eben mit die ganz vielen Seiten und so weiter. Mhm. Aber du hast da immer irgendwelche Casual-Gamer, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt Zeit, jetzt ist Samstag, das ist einmal im Monat, da nehmen wir halt die Zeit, aber das war's. Ja. Und was natürlich auch das Problem ist, weil du sagst, naja, man macht seinen Charakter und der stirbt in der zweiten Runde. Es gibt was anderes auch noch, nämlich man macht sie aus. Ja, es ist Kunde einer, sagt, hey, jetzt meistert ihr, mach eine Kampagne und so weiter. Und das ist mir auch schon öfter passiert. Mhm. Und zwar als Spieler wie als Spielleiter, wo man sich große Pläne hat und dann draufkommt, ich habe da keine Zeit, das Setting gibt es da nicht her. Oder ich komme mit der Spielgruppe nicht zusammen, so wie es ist. Ja. Und ich habe jetzt keine Möglichkeit, dass ich das schnell ändere, also drehe ich es ab. Ja. Mhm. Und dann legt man am Anfang total viel Energie ein und dann ist das nach der zweiten Runde ist spätestens erledigt. Ja. Also ich habe mir wahnsinnig große Gedanken über Battlestar Galactica-Runde gemacht, ja, und eben voll das Lore und so weiter und habe dann nicht die Geduld gehabt, muss ich sagen, dass ich das irgendwie fertig schreibe, weil man würde dann immer Kampagne machen. Ja. Und das war noch ein Vorabenteuer, also der Episode 0 war das erledigt. Ja. Weil dann war irgendwie das Pulver auf einmal verschossen und dann habe ich irgendwie, damals habe ich nur studiert, dann wieder die Prüfungen gehabt und so weiter. Also das, die Konsequenz ist oft schwierig. Und da ist halt, ich meine, meine Lieblingsbeispiele sind immer da immer Shadowrun. Ja. Du kannst bei Shadowrun kann man wochenlang einen Charakter bauen, ja. Und dann hat man stimmiges Runden, hat man dann einen Run. Ja. Der ist lustig, aber das war's dann wieder.
Beziehungsweise eine Kugel im Kopf und das war's. Mit dem ersten Schuss.
Ja, aber ich sage nicht, das kann natürlich auch sein, ja. Mhm. Aber das ist
so. Ja, kommt immer darauf an, wie geübt man ist oder ob man Tools dafür hat, dass man einen Charakter schneller bauen kann, beziehungsweise ob man auch genau weiß, was man bauen will. Ja, und das ist auch ein Nachteil, was ich bei vielen aktuellen Rollenspielen sehe. Das ist für mich so das Pathfinder-Syndrom, dass es zu detailliert ist. Ich habe vor ein paar Monaten mitgespielt bei einer Pathfinder-Runde. Das ist im Prinzip ein aufbohrtes D&D 3.5. Nur es ist so weit aufbohrt, dass sie zum Beispiel Kämpfe extrem ziehen. Da bin ich ein Freund vom neuen D&D, weil das ist so genau in die Gegenrichtung. Schnell, knackig. Es gibt nicht so viel zum Rechnen, nicht so viel zum Überlegen, sondern es ist wichtiger, was du machst.
Warum zack?
Und darum taugt mir ja zum Beispiel das Saga-System bei Star Wars ziemlich, weil es da einfach auf die Aktionen selber ankommt und jetzt nicht unbedingt drauf, dass ich da jetzt mit Zäunen herumjongliere oder sonst irgendwas lang, sondern ein Kampf geht ja in echt, dauert ja auch vielleicht nur Sekunden. Und wenn ich dann aber eine Stunde dran sitze, dass sie zwei Typen gegenseitig die Birne einhauen, ist das einfach langweilig.
Apropos, wenn ich jetzt ein Abenteuer als Spieler erleben möchte, oder aus eigener Sicht, was soll da dabei sein? Soll der Raumkampf dabei sein? Soll der Bodenkampf dabei sein? Soll da ein Meister Yoda dabei sein? Soll da, keine Ahnung was, ein Hologramm dabei sein und irgendwas? Boah. Was sind so Ansprüche? An was hättest du oder was würdest du erwarten, wenn du in eine neue Runde reingehst und sagst, okay, ich will jetzt da was spielen mit dem Hintergrund, den du hast?
Das Wichtigste ist mir, dass ich einen guten Grund habe, dass ich das mache, was da in dem Abend gemacht wird. Also das heißt, hausnummer Spiel an Rebellen möchte ich jetzt nicht unbedingt bei irgendeinem Heist-Adventure dabei sein, das mit der Rebellion nichts zu tun hat. Oder wenn ich hausnummer an irgendeinem Aristokraten spiele, möchte ich nicht bei einem Bodenangriff auf die und die Festung jetzt dabei sein als Fußsoldat, weil das auch nicht unbedingt für meinen Hintergrund einen Sinn macht. Also das ist halt auch oft ein Problem bei Gruppen, dass die Leute dann wirklich sehr zusammengewürfelt sind, dass man dann gemeinsam einen Nenner findet.
Also im Endeffekt, du bist das, wofür der Charakter steht eigentlich, oder für das, was der Charakter ausgebildet ist, also für die Profession oder ähnliches.
Ich meine, das zählt grundsätzlich für jedes Rollenspiel. Also für mich müssen jetzt, aber ich bin halt auch alter Star Wars, wenn ich kenne eh das meiste, müssen jetzt nicht bestimmte Sachen dabei sein, aber es gehören eben gewisse Sachen dazu, also dass man eben auch im Weltraum agiert, nicht nur auf Planeten und das auch teilweise in Raumanzügen, die in den Filmen eigentlich gar nicht vorkommen.
Genau. Gibt es die überhaupt bei Star Wars?
Ja, doch.
Ja. solche Sachen zum Beispiel, also so, mir taugt recht dieses Katz-und-Maus-Spielen mit Schmuggler gegen Imperium. Wenn man sie irgendwo im Asteroidenfeld verstecken muss oder sowas, das finde ich ziemlich cool. Also solche Sachen habe ich auf jeden Fall. Also Raumkämpfe, beziehungsweise dieses Herumeiern im Raum, finde ich witzig. Und sonst ist halt teilweise wirklich neue Sachen besuchen. Also jetzt nicht auf die Planeten, die wir eh schon zum 10.000. Mal gesehen haben, sondern dass man da vielleicht einmal eine neue Welt findet oder zu einer Welt kommt, die man noch nicht kennt und dass dort einfach ein bisschen was irgendwie anders funktioniert. Da kommt vielleicht ein wenig der Trekkie in mir auch durch, weil das bei Star Trek einfach, wie wir schon gesagt haben, ja, oft üblich ist, man kommt auf eine neue Welt und dort funktioniert alles ein bisschen anders.
Das heißt, ein bisschen brutaler und ein bisschen rauer als wie das, was du in den Filmen hast.
Jo. Also, ich habe es ganz gerne wegen, unter Anführungszeichen, wenn man bei sowas, bei einem Rollenspiel von sowas reden kann, ein bisschen realistischer. Mhm. Nicht einfach nur die Spieler mit dem Sanfthandschuh anzulassen, sondern mal so die Konsequenzen spüren, wenn man einen Schaß baut und das sind einfach so gewisse Sachen zur Seite wischen.
Also gleiche Frage, andere Antwort sozusagen. Ich würde sehr stark davon abhängig machen, ob das jetzt erstens einmal eine Runde ist mit eher Einsteigern, also Neulingen jetzt sowohl rollenspieltechnisch wie auch im Star Wars-Universum. Also quasi inwieweit jetzt vertraut sind, ob das jetzt eben Filme sind oder ob das jetzt der B-Kanon ist oder ob die jetzt eher vielleicht von den Serien kommen, die es so gibt, also mehr von Star Wars Rebels und so. Je nachdem sind die Erwartungen. Das natürlich, ich meine, das würde sich dann auch ein bisschen aufs Alter abbilden. Des Weiteren würde ich dann eben sagen, okay, gut, was soll es sein? Ja, also ist eine Einstiegsrunde, die dann zu weiteren Spielabenden sicher führt oder ist es wirklich einmal so eine Convention-Runde quasi einfach nur zum Ausprobieren? Ja? Mhm. Weil wenn es eine Convention-Runde ist, nur zum Ausprobieren, dann bin ich der, der sagt, okay, vorgefertigte Charaktere und der Abenteuer, wo man wirklich in jedem zweiten Satz bewusst irgendwas aus den Filmen hat. Ja. Also dann lasse ich es wirklich einmal im Sinne von Sightseeing, lasse ich gewisse Dinge abklappern und schaue halt, dass ich einen möglichst nahen Bezug herstelle. Wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt keine Rollenspiel-Neulinge mehr, das sind jetzt Leute, die sich im Star Wars-Universum vielleicht auch im B-Kanon ein bisschen auskennen, dann würde ich eher schauen, dass ich schon eine Star Wars-Geschichte heranziehe, also die jetzt ins Universum passt. Zumindest am Anfang, aber jetzt mich schon weiter entfernen. Also da würde ich dann wahrscheinlich auch die Quellen eher im B-Kanon suchen sozusagen und dort mal halt dann einzelne Planeten herauspicken, wo ich sage, okay, wer das schon gelesen hat, wird das wiedererkennen, für die anderen ist was Neues. So würde ich das halten. Das macht es durchaus interessant, wenn man selber, wenn man im B-Kanon drinnen ist, dann weiß man es, man kann es aber trotzdem trennen in Wirklichkeit. Was ich auf jeden Fall vermeiden würde, ist zumindest am Anfang, dass ich jetzt irgendwas spiele, was einfach straight nicht Star Wars ist. Also wo ich mir einfach von dem Grundsetting zu weit weggehe. Also zum Beispiel gibt es Dinge, die für mich im Star Wars-Universum nicht einkehren. Das ist zum Beispiel ganz klassisch, man mag mir widersprechen, sind Zeitreisen. Also ich reise durch die Zeit, das passt nicht. Ihr findet einen Sith-Lord aus der alten Republik, der da irgendwo in einer Stasiskammer liegt und jetzt da quasi umeinander macht. Das geht, aber Zeitreisen nicht.
Halt also nicht rückwärts.
Nicht rückwärts, genau.
Ja.
Sondern nur das Normale halt. Ja.
dass man, normal schnell und eingefrieren.
Genau. Dass man zum Beispiel irgendwann einmal sowas machen kann mit, hey, da ist ein Planet, der wird vom Imperium zerstört und wir machen uns jetzt, weil wir in Wirklichkeit keine Ahnung haben vom Imperium, machen wir uns halt jetzt mit unseren Raumschiffen auf und finden den neuen Planeten mit unserem letzten Kampfstern so in die Richtung. Ja. Das sind Dinge, die kann ich dann so weit einspinnen. Also ich kann im Prinzip andere Settings nehmen und kann die in Star Wars einbauen. Ich habe zum Beispiel auf der Anrufung 2019 in Deutschland, also eine Cthulhu-Convention, hat wer The Stars of Madness, also die Sterne des Wahnsinns, gespielt. Was im Prinzip, es gibt die Geschichte vom Lovecraft, des Mountains of Madness, also Berge des Wahnsinns, das war im Prinzip seine Hommage an diese Geschichte halt im Star Wars-Universum, wo es eben darum gegangen ist, eben letztlich, ich meine, es war im Endeffekt mehr Prometheus, wer es kennt. Prometheus, dunkle Zeichen, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Was im Prinzip diese Grundidee auch widerspiegelt. Ja. Also man fliegt wohin, entdeckt dort der Stadt und so weiter. Und der hat es wirklich gut verstanden, weil er es mit dem B-Kanon entsprechend verwoben hat, den man im Knights of the Old Republic siegt.
Wollte ich gerade sagen, da gibt es ja diese Progenitor-Rasse.
Ja, genau. Und um die ist da gegangen, die Hyperräume, Hyperraumsprung dann irgendwie entwickelt hat und so weiter, diese weiß nicht, wie die heißen, die Rakata, glaube ich, oder so.
Ja.
Die extrem brutal sind eigentlich in die Comics.
Ja, die waren ein bisschen so aztekisch angehört, mit Opfer und so Geschichten.
Ja, und Kannibalismus und so weiter. Ja. Und das hat halt für das ganz gut passt und er hat halt da Horrorelemente eingewoben. Ja. Nur zum Beispiel jetzt im ersten Spieleabend eine Art Zombie-Geschichte gemacht und so weiter. Ich weiß, es gibt ja sogar einen Zombie-Roman mit irgendwelchen untoten Stormtrooper und so weiter. Also es gibt so ein bisschen so Fringe-Geschichten. Das würde ich nicht das erste Mal. Also ich würde es das erste Mal auch durchaus klassisch halten drum. Wenn wir zuerst von der Einsteigerbox geredet haben, gefällt mir das ja auch ganz gut, was in der Einsteigerbox ist. Ja. Dass man halt auf Tatooine ist, halt nicht in Mos Eisley, sondern irgendwo anders. Und dass man halt zum Schluss mit einem Raumschiff, das halt rein zufällig die...
Der YT-1300.
Danke.
Das ist die Schiffsklasse.
Ja, dass man mit dem wegfliegt. Ja. Das ist halt einfach... Das mag sich vielleicht später dann ändern. Mit einem anderen Raumschiff, aber das ist am Anfang, das ist für mich... Das passt einfach. Ja, so.
Das bringt einfach die Stimmung um, damit genau, jeder dort ist, wo er hinsollte.
Genau, und es geht einmal um die Stimmung einfach. Ja, und alles, was dann weiter passiert, das muss man sich dann eher anschauen. Also ich würde es eher so schrittweise machen. Ich würde mir quasi zuerst das Bekannte nehmen und mich aber schrittweise vom Bekannten entfernen, weil dann ist einfach das da. Während wahrscheinlich die andere Strecke sehr schwierig ist. Also wenn ich sage, ich fange jetzt zum Beispiel an bei Star Wars, man ist auf einem Planeten und man hat eigentlich keine Ahnung, dass es Außerirdische gibt, ja. Und man kommt dann erst nach dem fünften Abenteuer ins große Star Wars-Universum, dann war das bis dort hier wahrscheinlich eine schöne Fantasy-Runden, wo jetzt vielleicht das wer bemerkt, dass das Star Wars-Kreaturen sein sollen oder nicht. Aber das war es dann. Ja. Und da frage ich mich, ob das sinnvoll ist. Also gerade diese Geschichte eben auch mit Raumschiffe und vielleicht irgendwo, dass man...
Da kommt es dann auch darauf an, wenn du zu einem Setting machst, dass das dann umschlägt, ob die Spieler das annehmen. Genau.
Beziehungsweise, ob du die Spieler vorher schon darauf aufklärst, dass das vielleicht so sein könnte oder nicht.
Ja, dann müssen sie es ja nicht annehmen. Das meine ich von vorher nicht wissen. Das heißt, du spielst das System, du lässt das aber nicht sehen, dass du jetzt eigentlich noch die Star Wars-Bücher spielst. Und dann auf einmal kommt die Alien-Invasion, das Imperium.
Ja.
Wäre auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Aber ob die Leute dann das weiterspielen wollen, ist immer die Frage.
Ist die Frage.
Weil es oft so Geschichten gibt, wie von wegen. Wollen nur Fantasy oder nur Science Fiction spielen. Star Wars ist da eigentlich eine Mischung. Ja.
Das ist aber so. Wir wissen nicht, die Mischung macht's. Welchen Charakter würdest du spielen wollen in einer Runde? Oder was ist dein Lieblingscharakter im Star Wars-Universum? Was favorisierst du?
Da muss ich jetzt kurz ein wenig nachdenken. Boah. Also von den Jedi.
Wurscht was.
Wäre es eindeutig Obi-Wan. Mhm. Also eher die jüngere Version. Weil der alte auch ziemlich witzig ist. Und von den Nicht-Jedi. Boah. Ich werde es sagen, da gibt es auch sehr viele interessante. Aber nachdem wir die alten X-Wing und TIE Fighter Spiele ziemlich taugt haben, war das dann wahrscheinlich ein X-Wing-Pilot.
Niemand will ich.
Niemand will ich. Grundsätzlich, also wie gesagt, ich verstehe jetzt die Frage mal so, welchen Archetyp man spielen würde. Genau. Ja. Ich finde, bei Star Wars gibt es zwei Sachen, die ich sehr interessant finde. Das eine ist ganz eindeutig der Jedi oder halt ein anderer Force-User, einfach weil ich eine Zeit lang Kendo gemacht habe, also japanischen Schwertkampf, mit dieser Etikette sozusagen. Also dieses jetzt, jedes für mich jetzt kein Paladin, aber es ist jetzt dieses sehr klare mit der Etikette und mit den Vorschriften her und so weiter. Sozusagen dieser Schwertmeister, das gefällt mir grundsätzlich. Das ist das eine, das andere, und darum eben auch der Twi'lek Großwildjäger, das ist so ein bisschen der Gunslinger, also der Revolverheld, der ist auch sehr stark in Richtung Mandalorian geht. Also der hat wirklich einige in diese Bar in Mos Eisley und halt den Mantel dann über seinen Blaster hat und den Hut runtertut und so weiter. Also sowas gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das sind so für mich die zwei Geschichten. Also entweder so ein Art Revolverheld oder eben so ein Schwertkämpfer, weil es beides sehr gut im Star Wars-Universum hergibt. Ja.
Weil es ja momentan ja so lustige Spiele gibt wie X-Wing und Armada und so weiter, würdet ihr das als Erweiterung zum Rollenspiel nutzen?
Also die Miniaturen kann man auf jeden Fall sicher gut nutzen, wenn man die Raumkämpfe darstellen will. Also da, das konnte ich mir durchaus vorstellen. Das Spielsystem selber kenne ich nicht. Also ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber ich habe es noch nicht gespielt. Das würde ich wahrscheinlich als Meister ein wenig freier gestalten. Das kann man ja dann gut mit den Regeln, die im jeweiligen Rollenspiel vorhanden sind, verbinden. Also an sich würde ich schon verwenden. Und die Modelle sind auch relativ hübsch, muss ich sagen, für das, dass sie fertig angemalt sind. Sind gut gemacht.
Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen das Thema, dass halt, wenn ich einen Bodenkampf mache, immer die 2D-Geschichte habe, was unproblematisch ist, ist halt im Raumschiff, ist halt im Weltraum oder in der Luft, ist halt immer das Dreidimensionale, was mit Miniaturen natürlich trotzdem notorisch schwer darzustellen ist. Es hat schon verschiedene Ideen gegeben, wie man das darstellen könnte in Tabletops und so weiter, die alle sind für mich nicht wirklich befriedigend gewesen. Ich muss sagen, ich würde es eher halt beschreiben, was aber durchaus eine Herausforderung ist, insbesondere wenn man jetzt von dem Konzept von wegen, wir haben ein großes Raumschiff und keine kleinen Raumschiffe weggeht, sondern wenn man sagt, okay, man hat jetzt wirklich ein Schwadron von X-Wing-Piloten und man muss dann die einzelnen Dogfights nebeneinander ausspülen. Also das ist sehr schwierig. Das Spannendste, was ich damals gehabt habe, da gefällt mir der Ansatz sehr gut. Das war beim Battlestar Galactica, kurzlebiges Rollenspiel, wo halt zum Beispiel drinnen gestanden ist, die Leute werden ja verschiedene Dinge spielen. Also der eine ist quasi auf der Brücke und der andere ist im Maschinenraum, weil man meistens so die Kommando-Crew spielt. Und irgendwann fliegt er mit die Jäger raus. Da denke ich mir, das hat für mich damals sehr gut funktioniert, dass man halt immer von den Szenen her springt. Also quasi man macht jetzt den Dogfight, ein, zwei Runden, dann schaltet man zurück im Maschinenraum, wo gerade was explodiert, dann schaltet man wieder zurück bei dem auf der Brücke oder in dem Fall im CIC, wie es bei der Galactica geheißen hat, und sagt, okay, welche Befehle und so weiter. Also das ist so sehr schwierig, dass man auch Spieler, die jetzt vielleicht nicht aktiv irgendwo drinnen sind, dann irgendwie einbezieht. Ja. Zum Beispiel der Schiffsarzt. Der Schiffsarzt hat jetzt in einem Raumkampf relativ wenig zum Tor. Der hat erst dann was zum Tor, wenn irgendwie leider einer kommt. Und so. Also im Prinzip, dass man für alle Spieler und nicht nur für einen dann immer irgendwie was macht. Ja. Das ist halt
das Spannende. Da gibt es bei Starfinder, das ist die Science-Fiction-Variante von Pathfinder, gibt es da ein relativ gutes Konzept, wie das mit der Schiffscrew aufgeteilt wird. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass da wirklich jeder was zum Tor kriegt.
Ja, das, also es gibt ja ein paar Konzepte in die Richtung. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel jetzt auch bei Großkampfsituationen. Da gibt es zum Beispiel Regeln, hat es gegeben beim nicht World of Warcraft Setting, sondern nur Warcraft Setting für D20 war das damals, war D20 Setting, die halt dann das in Richtung Massenschlachten abgebildet haben, wo man dann gesagt hat, okay, man kontrolliert dann jetzt eben nicht nur seinen eigenen X-Wing, sondern halt ein ganzes Schwadron, ja, und man kontrolliert das und das und so weiter. Da muss man sich immer anschauen, wie sehr man Massenschlachten spielt, ja. Ja.
Das wird bei vielen Systemen mittlerweile vorgeschlagen, dass Spieler dann mehrere Dinge verwalten. Mhm. Das nicht verwalten sollten, oder?
Ja, ich bin auf Meisterseiten eher Freund davon, dass man die Spieler halt ihre einzelnen Sachen machen lässt und dass ihre Aktionen einfach die Schlacht beeinflussen. Mhm.
Ja. Ist sicherlich am einfachsten, wenn man so einen X-Wing-Kampf aushandelst, aber wenn du nur zu zweit bist, brauchst du da 1 bis 4 Stunden, je nachdem.
Ja, wobei man. Also beim X-Wing, beim Brettspiel meinst du jetzt? Also mit den Figuren? Ja. Dauert das so lange?
Das kann mitunter so lange dauern, ja.
Wie gesagt, also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Rollenspielrunde, ja, dann ist das ja kein Tabletop, keine Brettspielrunde. Also wir haben schon mal bei Battletech halt das auch probiert, dass man halt die Kämpfe dann mehr oder weniger immer mit Tabletop-Elemente ausspielen. Was da oft ein bisschen das Problem ist, ist das, dass dann oft die Beziehung fällt, dass die Spieler dann zu Recht sagen, warum spielen wir jetzt nach dem? Jetzt bin ich so ein guter Pilot, ja, und das kommt in dem nicht raus, weil es ein anderes System ist. Mhm. Und das ist oft das Schwierige dran. Also,
ja, das ist bei mir eine ziemliche Inkompatibilität.
Ja, was natürlich ein Vorteil ist und insofern auch mit Miniaturen spannend ist, dass auch die Leute haben eine Beziehung dazu. Also, das ist mein Fighter jetzt. Ja. Mhm. Und gewisse Diskussionen mit wer gerade wie wo fliegt, erübrigt sich dann. Das ist natürlich ein Vorteil. Mhm. Ja. Da bin ich schon dabei, aber trotzdem groß. Also ich brauche es nicht. Ja. Wobei ich jetzt so richtig massive Weltraumkämpfe selten ausgespielt habe irgendwo. Beziehungsweise dadurch, dass ich zum Beispiel nie Star Wars gemeistert habe. Bei Battlestar Galactica war es damals sehr anstrengend. Bei Dune kommt es de facto nicht vor. Mhm. Und bei Star Trek ist es halt großes Schiff gegen großes Schiff. Das ist. Ja.
Das sind nicht viel Kampfpartei. Mhm.
Nein, das ist halt im Prinzip so, gerade dass man halt keine Breitseiten mehr hat in Wirklichkeit.
Das einzige System, was ich da anbieten würde, was ich kenne, ist Leviathan, Prefect, Interceptor, Centurion und ähnliches, inklusive Renegade Legends, das ist aufeinander aufgepappt. Mhm. Und das nur mal herzuhalten, es ist rausgekommen ungefähr zeitgleich wie damals in Battletech. Wurde damals in George Lucas vorgestellt als das neue Star Wars Rollenspielsystem. Mhm. Und die haben dann gesagt, nein, wir nehmen es nicht.
Das ist blöd.
Daraufhin ist es was anderes geworden. Aber das ist im Prinzip so die Basis zu dem Ganzen gewesen. Abschließend noch eine Frage. Wie ist die Prognose für den nächsten Kinofilm? Positiv, negativ? Oder was erhofft sich? Oder?
Closure.
Nein, Scherz beiseite. Ich habe keiner in die Hand unterschrieben.
Scherz beiseite. Wie gesagt, für mich war jetzt gerade die Episode 7 halt sehr viel Aufgewärmtes, also im Prinzip nur mal Episode 4 neu. Ja. Die Rollen, die wir jetzt haben, sind sehr interessant und es wird definitiv halt das Ende sein, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann, keine Ahnung, Episode 10 bis 12 kommt, halte ich für wirklich sehr unwahrscheinlich. Ja. Außer man geht in eine neue, weiß nicht, was eine 9er Serie heißt dann, statt Trilogie. Ist jetzt auch egal.
Serie, ja. Serie werden es machen, ja.
Das Star Wars-Universum hat sich ohnehin schon erweitert mit den ganzen Fernsehserien. Also es ist jetzt eh schon multimedial, die ganze Geschichte, und halt auch mehr in Richtung Disney-Franchise. Insofern würde ich einfach sagen, mal wieder einen guten Film. Mhm.
Ja. Ja, ist bei mir ähnlich. Also sagen wir so, ich befürchte, dass er schlecht wird. Ich hoffe, dass er gut wird. Anschauen werde ich mal auf jeden Fall. Wir haben schon Karten für die Matinee um 11 Uhr am Vormittag. Ja, Originalfassung, wenn man sich anschaut, wie die spielen es nicht alle. Mhm. Aber ähnlich wie der Lanze gesagt hat, ich bin da momentan auch mehr auf die Serien unterwegs. Also Mandalorian gefällt mir sehr gut. Ich habe Rebels auch ganz gern geschaut. Diese Resistance-Serie war jetzt nicht so meins, die war wirklich sehr kindisch. Aber es soll eine neue Staffel Clone Wars kommen. Und Clone Wars habe ich auch ziemlich gut gefunden. Mhm. Von daher, wenn sie bei den Filmen nichts Gescheites machen, bei den Serien sind sie gut unterwegs.
Dem kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Ja. Also ich hoffe, dass er besser wird als wieder Siebener. Ja. Er wird sicherlich nicht am Rogue One zubekommen.
Ich hoffe immer nur, dass irgendwann vielleicht einmal eine Old Republic-Serie machen. Die könnten gerne mal diese Comic-Serie verfilmen.
Vielleicht wird das der Neunteiler werden.
Ja, also wäre cool, wenn sie sich an diese Comic-Serie halten. Mhm. Wie es da rechtlich ausschaut, wer da wem wie viel zahlen muss, keine Ahnung. Aber lassen uns überraschen.
Dann würde ich sagen, ich danke, dass du da warst. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns vielleicht demnächst wieder mal.
Jo, danke für die Einladung.
Dankeschön.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.